After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football zu Woche 5. Es sind wieder Coaches gegangen, nicht ganz freiwillig. Unsere Quarterbacks sind geblieben. Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
Moin moin. Go Big Red, Go Bulls. Ein erfolgreiches Wochenende für mich.
Und Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn ist auch dabei. Hallo Christian.
Man möge sich sehr gut überlegen, ob man einen Christ wirklich feuern sollte. Einen schönen guten Abend.
Das war's, die Sofa Quarterbacks für diese Woche. Nein, gut. Wunderbar. Wie gesagt, das kommt dann hinten raus. Wir fangen an mit den Spielen.
Der Christ kommt immer hinten raus, oder? Naja.
Oh Gott. Wir hatten ein Derby in Utah, wo sich BYU gegen Utah State 38-26 durchgesetzt hat. BYU fängt sich also wieder, nachdem man ja vor zwei Wochen gegen Oregon hoch verloren hatte, genau. Und jetzt also Wyoming und Utah State geschlagen hat, wahrscheinlich für die eigenen Ansprüche Must-Wins, aber muss man halt erstmal gewinnen.
Muss man erstmal gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dieses Spiel auch schon erstmal hervorziehst, aber
es ist
ja
ein geranktes Team.
Also ja, ach, du bist schon so viele gerankte Teams übergangen in deiner langen Zeit.
Nur weil Nebraska schon so lange nicht mehr gerankt war.
Das hat damit nichts zu tun. Ja, BYU hat gewonnen. Jaren Hall hat mal wieder gar nicht so schlecht gespielt. Teile seiner Receiver sind wieder zurück. Must win. Vielleicht ein bisschen knapp, aber passt.
Die BYU Cougars, die jetzt bei Notre Dame spielen und danach gegen Arkansas, da werden wir dann sehen, was genau passiert. Dann, die Pac-12, Christian, wo Washington ja Michigan State geschlagen hat, dann Stanford geschlagen hat, Washington gerankt und dann spielen sie gegen die UCLA und sie verlieren 40-32 gegen die Bruins. Das war nicht ein Start-Sieg, aber 10-26 zur Halbzeit, das war nicht wirklich knapp. Fast schon enttäuschend, dass die Huskies dann so deutlich verlieren.
Ja, das war nicht knapp, aber man hat gemerkt, dass UCLA eine Mannschaft ist, die in Los Angeles oder generell in Kalifornien spielt, gelb-blau auch als Farben hat. Der Wille war schon wieder da, das Spiel wegzuchoken am Ende. Es hat leider nicht wirklich funktioniert. Sie haben Washingtons Offense speziell am Anfang megamäßig abgewürgt. Auch wenn Penix am Ende dann auf 345 Yards kommt. Das war über weite Strecken dominant. Ich traue es mich ja fast nicht zu sagen, ihr beiden. Ist UCLA back? Also,
UCLA für mich war das 5-0.
Für mich war jetzt ein Statement-Win. Also ja, dieses South Alabama-Ding war halt komisch. War es South Alabama oder war es Samford?
Nee, South Alabama war es.
Ja. Eigentlich traurig, dass ich mir so einen Kram halt merke, ne? Egal. Aber die sind auf jeden Fall auf dem Upswing, wenn ihr mich fragt. So.
Ja. Die Frage ist, wohin sollen sie back sein, weil sie nie da waren, wo man hätte back sein können, oder? Schon lange nicht mehr. Aber ja, war beeindruckt. Ging mir nicht anders. Die haben es halt wirklich interessant gelöst. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe mir das Spiel nicht live angeguckt, sondern am nächsten Tag dann nochmal in fast voller Länge. Und die haben halt am Anfang wahnsinnig viel Pressure gebracht. Die haben geblitzt gegen Penix und haben ihn dadurch gezwungen, einfach relativ viel ins Quick-Passing zu gehen. Nachher waren dann die Lücken da, aber da hat man dann auch Prevent gespielt. Und wie du sagtest, sie haben es halt noch versucht wegzuchoken. Hat nicht ganz geklappt, leider. Aber dadurch hat man die Huskies erstmal gezwungen, dass sie mehr Klein-Klein spielen mussten, weil der Ball schnell raus musste. Und auf der anderen Seite fand ich es überraschend, wie gut sie passen konnten. Also DTR, Dorian Thompson-Robinson, hat ja wirklich eine super Partie und der hat ja sonst immer ein, zwei Böcke drin oder so. Also da wartet man ja immer drauf, hier gibt es das spektakuläre Play für die Bruins und hier gibt es das spektakuläre für den Gegner. Und letzteres ist einfach nicht passiert. Und ich hätte, also wenn dann, früher war es ja eigentlich so, dass man gegen die Huskies Defense, gegen diese ja sehr spezielle Zone Defense, die aber vorne relativ wenig Beef in der Line oder in der Box hat, dass man gegen die am ehesten durch Power Running oder durch Zone Read, durch Two Runners eben im Backfield, dass man denen so beikommt, aber die haben halt, die spielen ja immer noch Zone, aber eben alles mit neuem Coaching Staff. Die haben da große Lücken drin gefunden und haben gerade mit so Twins und Bunch Formations, also ne, mehrere Receiver auf einer Seite irgendwas überladen und haben damit halt immer wieder günstige Matchups bekommen oder eben Lücken bekommen. Und Jake Bobo, der Receiver, der Transfer Receiver, nicht unbedingt der kleinste Receiver der Welt, den haben sie mehrfach, gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, war das, gegen einen Safety gestellt bekommen, gegen Alex Cook, und der hat den halt ein paar Mal übel verbraten. Und das ist natürlich, sagen wir mal so, nicht die beste Variante. Man hat gute Matchups bekommen, man hat die Zone-Defense auseinandergepflückt und ja, am Ende ist es knapper geworden, als es eigentlich nötig war. Ich war schon ein bisschen, war ein bisschen enttäuscht und ich finde die Huskies ja eigentlich ein sympathisches Programm. Nur das war halt, ja, war dann halt ein bisschen wenig. Und dann, wir hatten da ja vor, ich glaube, 2 Wochen schon mal drüber gesprochen, dass das Entscheidende jetzt für solche Teams wie die Huskies, ein neuer Coaching-Staff mit Kalen DeBoer, da musst du halt gucken, du hast halt so eine Glanzmomente wie gegen Michigan State, aber du musst halt konstant jedes Spiel eben diese Leistung bringen. Und ich hatte ja schon so ein bisschen befürchtet, dass es irgendwann gegen einen guten Gegner, muss nicht mal ein überragender Gegner sein, dann in die Binsen geht. Und das war eben dieses Spiel. Dass es am Ende nur 8 Punkte sind, gibt den Spielverlauf nicht mal komplett wieder. Also ja, die Bruins scheinen auch hier wieder mit dem Stolperer gegen South Alabama, den sie glücklicherweise für sich dann noch gewinnen konnten, scheinen eine Rolle spielen zu können.
Gut, also so viel zur Pac-12. Dann in der Nacht von Freitag auf Samstag noch zu erwähnen, dass Tulane mit dem dritten Quarterback Houston schlägt in Overtime 27-24. Dann Boise State gewinnt er noch gegen San Diego State mit neuem OC, glaube ich, aber zu gefeuerten Coaches kommen wir später. Wir schauen auf das Geschehen von Samstag auf Sonntag und für die spät aufgeblieben sind, Jan. Missouri gegen Georgia, das Spiel, wo vielleicht nicht viele erwartet hätten, dass es ganz besonders knapp wird, auch die Buchmacher nicht. Georgia Favorit mit 31. Und Georgia springt so quasi dem Tod gerade nochmal weg. Ein Spiel, in dem sie erstmals 4 Minuten vor Schluss geführt haben. Und mit 22-26 gewinnen.
Naja, man muss ja sagen, dass das nicht das erste Spiel ist jetzt, was die Bulldogs zu knapp gestalten. Ne? Das letzte Woche gegen Kent State war natürlich ein jetzt deutlich schwächerer Gegner aus der MAC, also ein Mid-Major. Da war es ja auch viel zu eng. Das ist ja auch unnötig knapp geworden. Und jetzt haben sie es noch enger gemacht. Und wie du sagst, sie sind im Tod ein bisschen von der Schippe gesprungen. Und das naheliegende Narrativ wäre jetzt zu sagen, na ja, es ist halt die Offense, die ein bisschen stottert. Aber das kann man eigentlich so nicht stehen lassen, weil das Problem war eigentlich, also die Offense hat Chancen liegen lassen und am Anfang ja auch zwei relativ blöde Turnover gehabt. Ein Fumble des Running Backs und danach ein botched Zone Read Handoff. Aber das Problem ist, glaube ich, dass das Team insgesamt nicht ganz rund läuft. Die Defense hat jetzt nicht schlecht gespielt, sollte man ja jetzt nicht übertreiben. Ne? Die haben, Missouri hat irgendwie irgendwas bei keinen 300 Yards gehabt. Also das war jetzt nicht so, dass die offen wie ein Scheunentor waren, aber sie waren anfällig gegen Big Plays. Sie haben mehrere wirklich dicke Plays zugelassen und haben sich am Anfang so ein bisschen Loch gegraben. Missouri hat das gar nicht mal so ausgenutzt. Die haben ja unglaublich viel Field Goals geschossen mit ihrem Kicker, der da irgendwie einen langen nach dem anderen erbarmungslos reingekickt hat.
Ja, das Missouri-Eichhörnchen ernährt sich von Field Goals, das haben wir gelernt, ja.
Genau, das ernährt sich, der zahllose Missouri-Tiger ernährt sich von Field Goals und
ja. Da muss man nicht so dran kauen.
Da muss man nicht so dran kauen und der auch, sagen wir mal, eher kräftig gebaute Kicker, um es nett zu formulieren, hat da wirklich einen nach dem anderen, auch waren ja lange Dinger, die sie immer versucht haben, der hat den einen nach dem anderen versenkt.
49, 53 und 56 unter anderem, ja.
Ja, also der hat in der Woche davor versägt, aber das war dann eine Art Revenge-Game und in so einem Spiel natürlich schön. Und der Touchdown, wohlgemerkt, wer ihn sich angucken will von Missouri, auch ein wunderschön Design-Display. Ich stehe ja auf diese Fake-Receiver-Screens, wo dann einer der designierten Vorblocker irgendwo eine Route läuft und alle blöd gucken, weil der völlig frei steht. Und dann war es auch noch ein Tight End, der bis letzte Saison bei den Buffalo Bulls gespielt hat, Tyler Stevens. Ja, aber...
Der den auch mit einer Hand fängt, glaube ich, oder?
Der den noch mit einer Hand fängt, genau. Es ist ein Buffalo Bull, natürlich gibt es da Qualität. Scherz beiseite, das entscheidende Play, würde ich ja fast sagen, war dieser lange Lauf von dem Missouri Running Back, der von Malachi Starks, von dem Safety der Bulldogs, wirklich einen halben Yard vor der Endzone gestoppt wird. Und dann kriegt Missouri den Ball nicht rein. Und darum ein Paradebeispiel dafür, dass Hustle sich lohnt. Es lohnt sich immer, den Touchdown zu verhindern. Und selbst wenn es noch so unwahrscheinlich ist, dann stehen sie da irgendwie an einer Halbjahrlinie. Was ist im First and Goal von einer Halbjahrlinie? Gibt es erstmal einen False Start und du stehst dann auf 5 oder 6. Es ist immer wichtig, jedes Play bis zum Ende zu spielen. Denn ich glaube, ein 3-20, ne, sind natürlich nur 4 Punkte mehr, aber das wäre schon nochmal eine härtere Nummer geworden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und ja, am Ende hat sich Georgia dann ein bisschen besonnen, hat dann auch, ne, über den einen oder anderen Playmaker den Ball bewegen können, über Bowers und Washington, die beiden Titans, und eben ist relativ gut gelaufen. Irgendwie scheint es aber nicht so ganz rund zu sein. Es gab ja diese eine Szene, ich weiß nicht, Nicole, ob du dich erinnerst. Das war am Anfang nach einem der längeren Plays, wo die Defense-Spieler von Georgia sich an der Seite ganz minimal in den Haaren hatten, über irgendwelche unklaren Zuordnungen oder ähnliches. Darf eigentlich nicht so knapp sein, so ein Spiel. Darf es wirklich nicht. Aber ja, gewonnen ist gewonnen und weiter geht's. Sie stehen 5-0. Alles nach Plan. Oder so.
Alles nach Plan. Sie sind immer noch ungeschlagen. Genau. Dann Alabama bei Arkansas, Christian. Arkansas Mitte zweites oder Ende zweites 0-28 hinten. Dann kämpfen sie sich wieder ran, 23-28 zum Ende des dritten Quarters, aber dann macht Alabama den Sack zu, obwohl Bryce Young sich während des Spiels verletzt. Was nehmen wir jetzt mit aus diesem Spiel, wo es ja hin und her und wieder zurückging?
War für mich eine souveränere Alabama-Vorstellung, als ich das vermutet habe vor dem Spiel. Zumindest in der Deutlichkeit zu Beginn. Respekt ans Zurückkämpfen für Arkansas, da habe ich wirklich den Eindruck, dass da was entsteht. Aber für mich hat Alabama auf gut Deutsch gesagt den Fuß dann aufs Gaspedal gedrückt, als es musste. Und das war deutlicher, als ich das gedacht hatte, weil so 100%ig souverän haben die nicht ausgesehen. Aber das war für mich jetzt schon ein ziemliches Statement und sah stark aus. Und man darf gespannt sein. Es gibt in dieser SEC West noch die ein oder andere Falle oder generell eine SEC-Schedule für Alabama. Arkansas gehört da für mich allerdings definitiv schon zu den größeren Happen. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, dass es über weite Strecken so deutlich angefangen hat, aber ich war doch schon etwas überrascht. Aber Credit where credit is due. Und nicht alle Teams, die so herausragend rekrutieren, können dann auch sagen, dass sie ihre Spiele in der SEC gewinnen.
Hey, oh. Ein kleiner Shot in Richtung eines anderen SEC West Teams, vermute ich zumindest, man weiß es nicht.
Mit deinem Unf ja, im Teamnamen?
Ihr seid ja echt mega Detektive, ey.
Ja, aber wirklich, hier Sherlock Holmes ist in der Haus. Ich fand es beeindruckend, was Alabama bis, also, die sind in so ein kleines Loch gefallen, war ja nicht direkt nach der Verletzung von Bryce Young, sondern ein bisschen danach. Aber bis er sich, also das erste Viertel, hat er ja Anfang des zweiten Viertels verletzt, das war schon richtig, richtig gut. Ne, da haben sie wirklich, das fand ich wirklich eine Gala-Vorstellung. Also die hätten ja viel höher führen können als 14-0 am Anfang. Ne, da gab es diese etwas blöde Interception an der Goal-Line, wo der Receiver den Ball tippt, ob er eigentlich sehr gut geworfen ist von Bryce Young und der Cornerback dahinter den einsammelt. Und ein Field Goal war ein langes Field Goal, was sie versägt hatten, als sich Young verletzt hat. Aber ja, Defense haben die ja gar nichts am Anfang zugelassen. Das war schon beeindruckend. Ich dachte ja eigentlich, man nimmt, dass Saban als erstes sagt, okay, ich nehme den Lauf weg. Und dass sie halt eindimensional werden, dass KJ Jefferson halt werfen muss. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich nehme den KJ Jefferson weg, die können gerne laufen, aber der Quarterback wird nicht laufen, der Quarterback wird vor allem nicht passen. Hat er auch immer wieder ein bisschen Pressure gebracht. Tut er ja gerne mal, wenn er keine gute Laune hat. Und ich glaube, die Laune von Saban wurde im Laufe des Spiels schon auch bedenklich. Vielleicht kommen wir gleich noch zu. Aber das fand ich schon beeindruckend, ne? Wie sie das angegangen sind. Am Anfang völlig klar gemacht, wer hier dominiert. Und zwar wirklich dominiert gegen eine, wohlgemerkt, gute O-Line, gegen ein gutes Team, auch eine gute Defense, aber die haben überhaupt keine Schnitte gesehen. Und also gerade auch, also im Lauf Jefferson, der einzige, der ein bisschen ein paar Szenen hatte, war Rocket Sanders, der Running Back, der wirklich auch in fantastischer Form ist, aber ansonsten war das wirklich beeindruckend. Und naja, der Ausfall von Young, das war ja wirklich eins dieser Plays, finde ich ja immer wieder, also ich kann den sozusagen die Motive des Quarterbacks verstehen, wenn du irgendwie quasi schon gesackt bist, dass du dann im Fallen den Ball noch wegwerfen willst. Im Normalfall kriegst du da eh das Intentional Grounding oder das Knie schon auf dem Boden, aber du exposed halt immer deine Schulter oder diesen Schulterbereich, weil du knallst da natürlich nicht mit dem angelegten Arm drauf, sondern eben mit dem ausgestreckten. Muss man mal gucken, wie lange der jetzt ausfällt, ob er ausfällt. Saban sagt Day-to-Day, das ist natürlich Belichick-Speak, die beiden sind nicht umsonst miteinander gut bekannt und befreundet. Aber ich fand das schon, Die ersten zwei Drives mit Jalen Mirro, mit dem Backup Quarterback, der auch ein bisschen anderer Typ ist, der viel mehr der Läufer ist, das war ja noch okay, und bei 28-0 dachte ich ja auch, da war ja noch der eine Punt Return dabei, der lange, dass das Ding durch ist. Aber dann hatte man den Eindruck, dass Arkansas wirklich volles Risiko gegangen ist und das Playbook komplett geöffnet hat, jetzt nicht völlig out of character gespielt hat, aber doch relativ aggressiv vorgegangen ist. Touchdown Drive vor der Pause, und dann nach der Pause gab's dann ja diese zwei größeren Special Team Abfucks, dieser
fantastische Punt Snap.
Ja, erst ja der zweite Touchdown zum 28-14 kommt ja erstmal der Onside Kick, den Arkansas selbst recovered, da kommen sie ja dann nur im Field Goal 28-17, und dann nach dem Three and Out kam dieser grotesk schlechte Punt Snap, wo man denkt, also selten habe ich einen schlechteren gesehen. Der war ja nicht ein bisschen über den Kopf oder so, sondern war einfach so
in die 10 Meter seitlich weg.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Also schon schwer vom Winkel her, aber und dann, ne, haben sie einen Spielzug gebraucht und das Ding, und dann stand es 23-28, und ich dachte in dem Moment, das Ding kippt. Dachte ich wirklich, weil du hast dann, ne, den Backup-Quarterback drin, der nie relevante Snaps gesehen hat. Und im nächsten Drive von Alabama gab es ja dann dieses dritte und 15. In dem Moment dachte ich, und dann kommt halt dieser krasse Lauf von Milrow, wo er irgendwie Dropback sieht, Man-Coverage und scrambled halt um sein Leben und umläuft quasi die komplette Defense bis kurz vor die Endzone. Und gefühlt war das Spiel danach gegessen, denn dann haben sie den Touchdown gemacht, und danach war dann so ein bisschen die Jamie Gibbs Show, dass der halt zwei so eine Cutback oder so Zone und dann Cut ins freie Feld, wo Arkansas Defense vielleicht ein bisschen aggressiv oder ein bisschen zu aggressiv agiert hat und da zwei so eine langen Touchdown-Runs macht. Der wird eine Riesenrolle spielen müssen, weil wenn jetzt Young ausfällt, weil das die einzige vernünftige Offensivwaffe oder die einzige Konstante ist. Wir haben jetzt viel mit den jungen Receivers gespielt, aber ich glaube, bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Insgesamt ein guter Sieg für Alabama, gerade weil man den Star Quarterback verliert und weil man eben diesen Schreckmoment, in dem das Spiel durchaus hätte komplett kippen können, halt überlebt mit ein, zwei Plays, vielleicht ein bisschen glücklich, aber interessiert nachher niemanden, weil danach war so ein bisschen der Widerstand von Arkansas gebrochen. Geht klar, denke ich. Also Alabama bleibt natürlich einer der größeren Favoriten, wobei man halt schauen muss, wenn Bryce Young jetzt wirklich länger ausfallen sollte, dann müssen wir das natürlich anders bewerten, denn sie haben halt nicht mehr, ne, das Jahr, wo Tua ausgefallen ist und Mac Jones auch relativ reinkam und relativ gut gespielt hat, da hatten sie halt dieses mega Receiving Core, das haben sie dieses Jahr halt nicht. Das heißt, so wahnsinnig viel Hilfe oder so viel Hilfe wie damals kriegt der Backup Quarterback halt nicht. Das muss man halt mit berücksichtigen. Sie haben dafür eine bessere Defense als in dem Jahr.
Also, Alabama schlägt Arkansas auswärts 49-26. Ohio State schlägt Rutgers 49-10. Michigan gewinnt bei Iowa 27-14. Ich musste übrigens dieses Wochenende an Iowa denken, weil, Achtung, Relegation in der vierten Liga gespielt wurde in Deutschland.
Und warst du da?
Nein, aber ich habe folgenden Post gelesen, nämlich wie bitter, wir verlieren das Halbfinale der Relegation in den letzten Minuten. Osnabrück gegen Kiel Baltic Hurricanes 2. Endstand 2-7.
In den letzten Sekunden verloren. Schon schade.
Hast du echt gedacht, du bringst ein 2-0 im Football über die Zeit, ja?
Schade, dass es nicht 2-3 ausgegangen ist, aber
also Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga, ja. In den letzten Minuten verloren, Endstand 2-7. Und da musste ich wirklich an Iowa denken. Aber ja, gut.
Aber vielleicht zwei, wenn mir zwei Worte zu Michigan erlaubt sind, weil ich finde das schon, ich finde den Sieg, dass man kann sich jetzt über Iowa so viel lustig machen, wie man will, oder zu Recht lustig machen, aber das ist halt ein richtig erwachsener Sieg gewesen. Das muss man den Wolverines schon zugestehen, weil du hast diese extrem opportunistische Defense. Es gibt keine Defense, die so viel Turnovers kreiert. Auch dieses Jahr wieder. Letztes Jahr wirklich abstrus. Dieses Jahr immer noch relativ gut. Und sie spielen das so souverän runter, weil sie wissen ja, diese Offense von Iowa, die kann nix. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber gar nicht so übertrieben gesagt. Was machen wir? Wir gehen halt wirklich kein Risiko machen. Die haben einen langen Pass gegen eine Cover-2-Verteidigung, wo McCaffrey den Ball wirklich oder den Pass wirklich genau setzt zwischen vorne Cornerback und dem rüberkommenden Safety. Und ansonsten spielen sie halt Small Ball, spielen halt ihre O-Line-Stärke aus. Und das muss man auch mal beobachten, zumindest die nächsten Wochen. Sie haben halt Hassan Haskins nicht mehr als Big Back, der jetzt ist er Tennessee, ne? Ist doch, glaube ich, Backup von Derrick Henry, oder? Ich glaube. Jedenfalls haben sie halt jetzt ihren Speedback Blake Corum drin und ich dachte ja, hatten wir, glaube ich, auch in der Saisonvorschau, naja, jetzt könnte man die Offense öffnen, man hat McCarthy, einen eher mobileren Quarterback, man hat jetzt eher einen Speedyback als Starter. Das wird bestimmt ein bisschen anders werden. Und sie spielen jetzt aber seit zwei Wochen, auch in dem Maryland-Spiel vorher, spielen sie jetzt halt quasi dieselbe Offense wie vorher, also eine Offense mit viel Inside-Running. Und der kann das richtig gut. Das ist halt, der hat echt Toughness gezeigt, Inside bewegt die Beine immer, ist sehr, sehr schwer irgendwie zu Boden zu bringen. Ist halt sehr klein, relativ kräftig gebaut und vielleicht diese Offense kann diverser sein, das hat sie in den ersten Wochen gezeigt, aber sie kann halt auch wieder zurückgehen zu dem Stil, den sie letztes Jahr gespielt hat, nur eben vielleicht mit ein bisschen anderen Typen. Dazu die Defense, in der wirklich der Pass Rush auch besser funktioniert als gedacht, ohne Hutchinson und Jabo. Die sind kein ungefährliches Team. Die sind vor allem, die wirken relativ reif. Und das kann man jetzt über Harbor-Teams, hat man das oft nicht sagen können, finde ich.
Ich wollte tatsächlich nur einen Satz zu Rutgers sagen. Rutgers hat gegen Ohio State geführt. Das ist wie, wenn du in einem Boxkampf, wo du über vier Runden mit Windel weich geschlagen wirst und K.O. gehst, sagst, ja, ja, aber ich habe den ersten Schlag gesetzt.
Ich möchte dich noch etwas fragen, Christian. Wo wir gerade beim Thema Rutgers sind, man kann solche Spiele übergehen, aber in diesem Spiel hat CJ Stroud für 154 Yards nur geworfen. Aber der Backup-Running-Back Mayan Williams ist für 189 Yards und 5 Touchdowns gelaufen. Wie findet das Greg Schiano?
Ich glaube, Greg Schiano hatte noch in dem Spiel wirklich geweint. Weil das geht komplett gegen seine Philosophie.
Wenn dann müssen irgendwelche flashy Passing Offenses sein.
Genau.
Aber dass dir einfach jemand mit einem Big Bag die Hütte voll rennt, ja. mit dem Backup, das ist so ein bisschen zu viel des Guten vielleicht.
Ja, also, das die beiden Spiele aus der Big Ten. Gehen wir in die ACC. Clemson schlägt North Carolina State in einem Duell zwischen zwei Top 10 Teams. 30-20. Christian, ja, Clemson 5-0. Gegen Georgia Tech war, wenn wir es durchgehen, Georgia Tech, naja, auch wenn es am Ende deutlich war, dann Furman, Louisiana Tech, okay. Dann letzte Woche ein Shootout gegen Wake Forest, den sie gerade so gewinnen, und jetzt gewinnen sie gegen NC State und sind dann doch vorne in dieser ACC, aber ich weiß nicht, ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Wie geht's dir da?
Ja, es war ein bisschen ein uneven Game von NC State. Vor allen Dingen auch nicht nur, weil wir mit ihrer Offense Probleme hatten. Muss zugeben, das ist für mich ein Spiel auf Augenhöhe, weil jetzt sind es am Ende 10 Punkte. Differenz zwischen den beiden Teams. Clemson war für mich dann schon die bessere Mannschaft. Natürlich ist da insgesamt mehr Talent drin. Es war bis ins dritte Viertel ein One-Score-Game. Das hat NC State schon knapp gehalten. Ich hätte mir offensiv sogar noch ein bisschen mehr von denen erwartet. Clemson hat das dann im vierten Viertel schnell out of reach gebracht. So jetzt der Consolation Touchdown mit einer Minute Verschluss ist dann halt auch vielleicht eher für die Leute, die so nerdig sind und Fantasy College Football spielen, gut gewesen. Aber für mich war das schon auch ein Statement-Win von Clemson, gerade von der Defense. Also da geht's mir jetzt tatsächlich insgesamt ein bisschen besser, auch wenn ich glaube, dass NC State längst nicht das abgerufen hat, was sie können.
Jan, wie geht's hier mit Clemson?
Ich fand das auch, ich fand es fast noch beeindruckender, glaube ich, als Christian. Vollkommen richtig, NC State hat offensiv nicht das abgerufen, was sie können, aber das tun sie die ganze Saison schon nicht. Die haben von ihrer Defense gelebt. In der Offense ist es ja auch so, die haben einfach kein Laufspiel, das ist jetzt auch nichts ganz Neues, sondern die leben von ihrem Pass, die leben von Devin Leary. Der hat keine ganz schlechte Partie gemacht. Seine Receiver, insbesondere Thayer Thomas, auch nicht. Aber man hätte auch hier wieder mehr erwarten können. Und ich fand Clemson schon beeindruckend, vor allem aus zwei Gründen. Erstens haben die ja ziemliche Probleme, Verletzungsprobleme in der Secondary gehabt. Und dann geht ihnen auch noch ihr bester Secondary-Spieler, Andrew Bukuba, der Safety, wird ejected. Für einen von diesen Hits, wo du sagen musst, du wirst ejected, weil man dich vor sich selbst schützen muss. Also da ist wirklich mit der Krone in den Körper gegangen, wo du dachtest, ja Junge, sei froh, dass dir nichts passiert ist. Und in dem Moment dachte ich, naja, jetzt ist auch noch der beste Secondary-Spieler weg, jetzt muss NC State da eigentlich attackieren. Und ich glaube, das haben sie auch versucht, aber die D-Line und die Front von Clemson waren einfach so gut in diesem Spiel, gerade die D-Line, und da waren ja auch Spieler verletzt oder haben gefehlt, wie Brian Breezy, der beste Defensive Tackle, der wegen einem, ich glaube, es war ein Bloodplot oder so, gefehlt hat. Aber die gespielt haben, waren so gut, die haben diese O-Line relativ auseinandergepflückt und eben Leary kaum Zeit gegeben zu werfen und immer wieder irgendwelche Big Plays produziert, fand ich schon beeindruckend. Zweitens, DJ Uiagalelei hat nach dieser fürchterlichen letzten Saison, hat mich bisher doch ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht super spektakulär alles, aber der spielt quasi, der hat jetzt auch vielleicht auch nicht mehr das ganze Receiving Core, was sie die letzten Jahre hatten. Aber der spielt halt sozusagen im System viel besser, der läuft auch viel mehr, als das vorher getan hat. Das ist natürlich, wenn so ein 6'6", 240 Quarterback oder was er ist, erstmal ins Rollen kommt, dann kriegst du den halt auch schwer aufgehalten. Das ist doch eine super Waffe einfach auch, die man letztes Jahr viel zu wenig ausgespielt hat. Zusammen mit Chipley, mit dem Running Back, der jetzt endlich auch mal im Passing eingesetzt wurde. Das sah nach einer grundsoliden Offense aus. Die wusste, was sie machen muss und was sie nicht machen darf. Und daher fand ich das einfach einen ziemlich guten Win. Denn NC State, die haben jetzt nicht, gerade in der Offense rufen sie das vielleicht nicht ab gerade, was sie eigentlich können, aber die haben nicht schlecht gespielt, fand ich zumindest. Die haben nicht grundsätzlich schlecht gespielt, aber Clemson war einfach ziemlich gut. Und Ja, nachdem, gut, Wake Forest, die Spiele muss man vielleicht immer ein bisschen rausnehmen, weil du natürlich, das ist so ein bisschen wie wenn du gegen eine Triple Option Offense spielst, wenn du gegen diese Slow-Mash spielst, da weißt du einfach, da bist du einfach nicht gewohnt. Und jetzt haben sie gegen ein gutes, vielleicht sogar das beste Team aus der Atlantic, wird man sehen, eine ziemlich souveräne Vorstellung geboten. Von daher, so schwer es mir fällt, aber Clemson scheint back zu sein nach einem Jahr, wo es zumindest in der Offense ziemlich gehabert hat. Die Defense ist längst nicht mehr so gut wie die vergangenen Jahre mit Brent Venables, aber über Brent Venables aktuelle Defense werden wir ja nachher noch reden.
Ja, Clemson plays to win the championship. Arizona State played man ja nicht mehr, um the game to win. Christian, die waren zu Gast bei USC und der Coaching Change hat keine Auswirkung gehabt. Sie verlieren 42-25. Und ich habe mir sagen lassen, irgendwie kommen jetzt auch noch Geschichten hoch zu Arizona State, also zu Herm Edwards Zeit bei Arizona State läuft.
Wie gesagt, die Arizona Schools enttäuschen nie. Das ist eine der wenigen Wahrheiten, die wir im College Football halt haben. Immerhin hat man es bis ins dritte Viertel knapp gehalten. Damit war nicht zwingend zu rechnen. USC hat so viel Talent und jetzt haben sie halt auch einen Coaching-Staff, der das auf den Platz bringt. Das ist einfach so. Also, die werden noch ein bisschen durch die Conference rollen. Mal gucken, wie weit das am Ende geht. Ich bin da ja auch eher Traditionalist. Ich sage ja, wenn's den Blaublütern gut geht, dann haben wir mehr Spannung, weil es einfach mehr Teams gibt, die relevant sind. Deswegen, mal abgesehen davon, dass keiner von uns ein Interesse haben kann, Sal wieder singen zu hören.
Definitiv nicht.
Es hat durchaus ein gutes, mal abgesehen davon, wenn Texas wieder Spiele gewinnen würde und relevant wäre. So.
Aber Christian, klar. Findest du nicht auch, dass Nikola ein bisschen verhörmt klingt, wenn er über Edwards redet?
Man merkt die Woche Pause, ne?
Ich habe auch schon von dem werten Dennis Sikorski einen ziemlichen Anpfiff bekommen, als ich zwei, ich bin nach wie vor stolz auf diese Jokes, ich werde sie jetzt hier auch nicht rezitieren, bei Twitter gebracht habe. Da nämlich auch nur mit einem Jan ohne Punkt dahinter, sondern einfach nur drei Buchstaben zur Saison gerufen. Eine Woche ist manchmal viel.
Hören wir ja scheinbar auch übrigens auf dem Feld gefeuert wurde, ne? Also so wie es aussieht.
Ja.
Herm? Naja,
so sah es halt aus.
Sah ne? So ein bisschen so aus, genau. Aber wissen tun wir es natürlich nicht.
Aber in der Pac-12 haben wir kuriose Städten einen Quarter in Coach zu feiern Tradition. Also.
Das hätte so ein bisschen was von Sheng Löhring, aber gut.
Der Sheng. Ja. Souveräne Partie von.
Ist das der hier in der Halbzeit.
Ja.
Toni Schumacher
gefeuert hat bei Fortuna Köln.
Stick. Ja. Gut, Herr Martin. Das tägliche, was wöchentliche Fußballquiz ist hiermit bestanden. Wobei das fast eher Allgemeinwissen ist. Aber keine Ahnung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also so
ich kann wahrscheinlich den Fußball in den 90ern mehr erzählen, als wie gestern Bayern München gespielt hat. Ne? Also
ja, das geht mir mit gewissen Dingen fast auch so.
Das geht, glaube ich, den meisten so, weil sie damit aufgewachsen sind, dass natürlich viel mehr ins Gedächtnis bringt, als das 500. Bayern München gegen Real Madrid spielt in der Champions League.
Ja. Das ist so. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Arizona State hatte schon eine Investigation am Hintern. Und da sind nicht umsonst auch ein paar Assistenzcoaches geflogen. Keine Ahnung. Gilt wie eigentlich immer ein Satz, den man über die Sonderschulen sagen kann. Es könnte hässlich werden.
Vor allem könnte man da, also was jetzt natürlich ein richtig geiler Move wäre von Arizona State, wenn sie Todd Graham zurückholen würden, den Vorgänger von Herm Edwards, der sich ja bei Hawaii auch so ganz paar Freunde gemacht hat. Mit einer relativ wenig law and orderigen und kaum reaktionären Herangehensweise an den Sport. Von daher, bitte.
Coaches vermitteln.
Wir sind schon wieder viel zu zynisch, aber es hilft nichts.
Dann SEC Ole Miss hatte Kentucky zu Gast. Auch Duell zwischen zwei gerankten Teams und auch hier Spannung bis zum Ende. Am Ende gewinnt Ole Miss durch ein Field Goal 2 Minuten vor Schluss mit 22-19, Jan.
Ja, mega gutes Spiel, also fand ich zumindest. Hat super viel Spaß gemacht. Physis, Toughness, interessante Strategien, da war viel dabei. Ist am Ende ein bisschen glücklich, aber das war ein enges Spiel, das hätte in jede Richtung gehen können. Natürlich ziemlich unglücklich für Kentucky, dass sie halt nach dem Field Goal zum 22-19, dass sie da halt eben mehrere Chancen haben und vor allem eben zweimal schon in der Red Zone von Ole Miss stehen und zweimal fummelt Will Levis den Ball halt. Einmal bei einem Sack und das andere Mal versucht er so einen John Elway Helikopter, der klappt halt nicht immer. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an Sage Rosenfels erinnert, der das auch mal versucht hat bei den Texans und dabei auch den Ball relativ spektakulär gefummelt hat. Wenn du halt quer in der Luft liegst und da schlägt noch ein zweiter Spieler ein, dann bist du meistens relativ ungeschützt und so ging es halt Will Levis auch. War aber insgesamt ein cooles Spiel, war ein richtig, richtig gutes Spiel. Hätte ich nie erwartet von der Ole Miss Defense. Chris Partridge, der DC, hat da ziemlich coole Strategie. Der hat sich für viel Risiko entschieden. Der hat dauernd Spieler mehr gebracht im Pass Rush. Der hat dauernd auch die Line of Scrimmage halt mit vielen Spielern bedacht, weil ja Kentucky viel diese horizontalen Motion, Misdirection Plays und so, das hat er total im Keim erstickt. Die haben sicher getackelt. Und die haben es halt auch geschafft, trotzdem, dass sie eben vorne so viele hatten, diese Deep Balls, die bei Levis ja zum Teil wirklich einfach super gut aussehen, die haben sie ihm auch genommen. Und der ist halt, auch wenn die Statistiken nachher gut aussehen von ihm oder die Zahlen, der ist halt ein bisschen an die Leine genommen worden, weil der hat halt viel kurz spielen müssen. Der war dabei nicht immer akkurat, der hat den Ball ein paar Mal zu lang gehalten, hat dadurch unnötig viele Sacks kassiert. Ein Großteil der Yards waren dann halt zwei Plays auf seinen Speedster Barrion Brown, True Freshman, der wirklich sehr, sehr spannend aussieht, der auch zwei lange Kickoff-Returns hatte, der eine hat dann auch zu Punkten geführt. Das war aber insgesamt, ist da, also die Zahlen täuschen ein bisschen überweg, dass Kentucky den Ball nicht gut bewegen konnte. Die haben Chris Rodriguez zurückbekommen, ihren Power Runner, und es war halt sowieso eigentlich ein geiles Spiel auch da. Für mich als Freund von physischem Lauffootball, diese beiden Running Backs zu sehen, Chris Rodriguez auf der einen Seite und Quinshon Judkins, ein True Freshman bei Ole Miss, der halt läuft wie ein Bulldozer halt, mit ein bisschen mehr Speed als die meisten Bulldozer, wie die beiden es den Defenses gegeben haben, ne, dass du wirklich merktest, wenn dann Linebacker oder noch besser ein erbarmungswürdiger DB ankommt, der kriegt halt erstmal einen verbraten, wenn er mich tackeln will. Das fand ich schon ganz nett eigentlich. Also hat mir gut gefallen. Bei Ole Miss ging ja eigentlich auch irgendwann gar nichts mehr in der Offense, muss man ja auch so ehrlich sagen. Das war ja jetzt nicht irgendwie, dass das Spiel besonders deutlich war. Aber man hat halt, wie gesagt, man hat halt den Levis als einen der besseren Quarterbacks im College Football relativ gut an die Leine gelegt und man hat eine O-Line gehabt, die halt Lücken geöffnet hat. Und das hat am Ende gereicht. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück, dass du halt diese beiden Fumbles hast, weil letztlich beide Male waren sie locker in Field Goal Range, wobei die Field Goals bei Kentucky so eine Sache für sich waren. Da musste man vielleicht wirklich auf den Touchdown gehen, nachdem da irgendwie ein Field Goal, ein Extrapunkt verbraten wurde und der nächste Extrapunkt, da gab es einen Botched Snap. Das heißt, das hat irgendwie allgemein nicht so ganz funktioniert. Aber ein Spiel, also wer das jetzt noch nicht gesehen hat, ein paar Highlights sich davon angucken, lohnt durchaus, auch wenn man das bei einem 22-19 nicht unbedingt immer denkt, da war viel drin. Und Ole Miss, ganz im Ernst, wer hätte gedacht, dass die 5-0 stehen? Ich ganz sicher nicht. Hätte ich eher bei Kentucky erwartet und hatte ich auch für relativ favorisiert gehalten, aber die Rebels haben im Jahr 1 nach Matt Corral und mit den ganzen Abgängen in der Offense, da sind ja alle Running Backs abgehauen, zwei der drei Top-Receiver und so weiter, scheinen jetzt eben mehr mit der Defense zu punkten und das war jetzt nicht unbedingt die Stärke der letzten Jahre.
Okay, dann Big 12-Duell zwischen Baylor und Oklahoma State. Baylor die 16 hatte, Oklahoma State die 9 zu Gast, Christian, und Oklahoma State setzt sich mit 11 Punkten durch, so Baylor. Jetzt hat er nicht nur gegen BYU verloren, sondern auch gegen Oklahoma State. Und Oklahoma State, ja, bringt sich wie immer in Position, um zu schauen, ob sie es dann doch mal schaffen, wenn der Rest weiterhin stumble, ne?
Ja, der Big 12 geht's wie den Briten, niemals Gandhi unterschätzen.
Alter. Junge. Wo kam der denn jetzt her?
Es ist Weiber, ich meine, der Typ ist ja komisch genug. Welcher Running Back von ihm war das? Wo es da diese Kontroverse gab, es ist schon wieder...
Chuba Hubbard war das.
Chuba Hubbard. Panthers Legend Chuba Hubbard.
Er hat sich jetzt so irgendwie da ins Gedächtnis gefummelt bei den Panthers, oder? War das nicht so?
Du hast eine sehr eigenartige Art, Komplimente zu machen, Jan, aber ja.
Ich mag den.
Ich Zucken, auch.
Weil ich glaub wirklich, dass der sich ins Gedächtnis gefummelt hat. Hat er nicht irgendwie einen Kick-Return gefummelt oder so?
Ich meine auch, aber ja.
Panthers-Fans können uns korrigieren. Ja, das auch. Das ist definitiv richtig.
Ja, keine Ahnung. Also so waren für mich der Außenseiter in der Partie. Baylor, die ich jetzt abschreiben, ist eh der falsche Begriff. Ist noch viel zu früh. Das war halt, ich will nicht sagen, ein typisches Big 12 Game. Aber ein Spiel, wo durchaus alle ihre Nuancen hatten, um gewinnen zu können. Ja. Aber letztlich, ich respektiere schon sehr, was da passiert, ne? Also, das muss man sagen. Das Dumme halt für Oklahoma State ist, sie werden halt vermutlich dann wieder, genauso wie es Nicola angesprochen hat, wenn es dann auf die finalen Wochen, auf die entscheidenden Spiele geht, möglicherweise verlieren. Aber das ist zunächst mal ein richtig guter Start. Also
der Rest legt ja ordentlich vor, dass Oklahoma State ist vielleicht, selbst wenn sie sich permanent in den Fuß schießen, trotzdem nicht verbaseln kann, aber da kommen wir später zu.
Nikola, notfalls passiert es aber im Championship-Game wie letztes Mal gegen Baylor, wo die ja mit Backup-Quarterback, wo man wirklich klar favorisiert war und es dann trotzdem nicht gebacken kriegt. Also irgendwie schaffen sie es wieder, bin ich auch ganz sicher.
Ja, davon ist auszugehen. Sorry, Oklahoma State.
Gut, dann Penn State schlägt Northwestern 17-7, Utah schlägt Oregon State 42-16 und Oregon...
Kein Northwestern-Spruch heute? Langsam gnädig.
Oregon gegen Stanford 45-27. Und dann geht so die Upset-Reihe los. Mississippi State hat Texas A&M zu Gast und Texas A&M, wo man ja dachte, ojoje, was geht, nachdem sie gegen Appalachian State verloren haben, dann gewinnen sie aber gegen Miami und Arkansas und jetzt setzt wieder eine Niederlage gegen Mississippi State, bevor es nächste Woche gegen Alabama geht. Wo war das Texas A&M, Christian?
Ganz ehrlich, wenn der Stuhl von Jimbo noch nicht heiß war, jetzt ist er heiß. Also, ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, Recruiting-Rankings sind keine Spielerei, sondern sind wichtig. So, das kommt nicht, diese Dinge kommen nicht aus dem Nichts. So, oder die Relevanz von denen ist begründet, um es mal so zu formulieren. Ja? Aber so klassische Coaching-Show, so was bringt's dir am Ende, wenn du halt die Spiele trotzdem verlierst? Ja, also, und ich frage mich halt, wann bei den Boostern von Texas A&M halt mal der Daumen runtergeht. Weil wie gesagt, sie recruiten unglaublich gut und sie machen, wie gesagt, ich respektiere absolut, was da passiert. Aber wenn du, der Punkt ist, wenn du halt irgendwie wie Georgia bist, oder gut, Georgia hat jetzt ein Championship Game, wo man vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn du, sag ich mal, nur die Top-Spiele hin und wieder mal verlierst, dann kannst du damit halt leben. Aber sie haben halt super oft dann irgendwie einen Stinker drin, ne? Wo du halt denkst, so, was läuft gerade schief bei euch so, ne? Also, ja, es ist für mich schwierig zu erklären. Es ist, mal abgesehen davon, und das ist vielleicht wirklich das, was sich so ein bisschen durchzieht, dass Jimbo wirklich große Probleme hatte, auf Dauer halt einen Quarterback zu finden. Und ja, also das ist mit Sicherheit schon zumindest eine Erkenntnis, die man meiner Ansicht nach dann doch auch ziehen kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde, es ist noch erstaunlich ruhig für die Diskrepanz zwischen Talent und Ergebnissen. Aber ja, ich sehe mich überrascht.
Die Abfindungen, Jan, wären halt schnucklige 86 Millionen Dollar.
Das macht es dann natürlich schwerer. Ja, also...
also, um es kurz zu machen, er hat einen Vertrag bis 2031 und der ist komplett garantiert, wenn er vorher entlassen wird, beträgt die Abfindung halt die komplette Summe. So, Punkt.
Ja, fragt man sich natürlich auch, wo man solche Verträge aufsetzt. Ne? Das ist, aber gut, da fragt man sich bei Colleges manchmal, wie locker
weil
das Geld
da sitzt.
Weil man es in Texas kann. Ja, also die Probleme der Aggies, die wir lange hatten, die hat Christian ja gerade angesprochen, Quarterback, also zumindest nach Kellen Mond gab es eigentlich, war es schwierig. Dann haben wir dieses ewige Problem der Outside Receiver. Nur lustigerweise muss man ja sagen, in diesem Spiel war das fast das kleinere Problem gegenüber einigen anderen. Also man hat ja in der Defense, also wir haben ein Mike Leach Team. Wir wissen, dass Mike Leach zu 90% Bälle werfen will. Notfalls als quasi Laufspiel, also sehr kurze Pässe, sehr schnelle Pässe. Aber wenn du dich von einem Mike Leach Team überlaufen lässt, also man muss das so zumindest so nennen, wenn ein Mike Leach Team für 6 Yards pro Lauf und 144 Yards läuft, das ist schon relativ revolutionär. Das heißt, der hat 24 Runs gecallt auf Running Backs. Nicht irgendwie, dass der Quarterback mal ein bisschen gescrambled ist oder so. Das ist natürlich schon eher ungewöhnlich. Zusätzlich dazu, dass Rodgers halt relativ viel Bälle geworfen hat, aber das sind wir ja gewohnt. Das ist natürlich auch eine Defense-Leistung, die nicht akzeptabel ist. Und da haben wir eine wirklich von den Namen her zumindest, da war jetzt nicht jeder Spieler fit, aber von den Namen her eine sehr gute Secondary. Wir haben vorne zwar viel Verlust gehabt in der Front Six, aber das, was danach kam, waren ungefähr alles Five Stars, ein bisschen übertrieben, aber nicht so doll übertrieben. Da muss man sich schon fragen, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Also vor allem, du kannst so ein Spiel verlieren. Wie gesagt, dass sie gegen Arkansas gewonnen haben, da wissen sie, glaube ich, bis heute nicht, wie das passiert ist, beziehungsweise das haben wir ja nicht besprochen, weil wir letzte Woche nicht on waren, aber wenn du halt einen Fumble an der Goal-Line sicherst und den 98 Yards zurückträgst, dann ist das halt ein, wenn man so will, ein 14-Punkte-Swing. Ne? Ohne den geht das Spiel auch verloren. Ah, ist schon wenig. Und wenn du jetzt, die letzten Jahre konnten sich ja dann immer noch auf ein paar Playmaker in der Offense verlassen. A-Chain haben sie immer noch, Isaiah Spiller oder Jalen Widermeyer oder so. Jetzt haben sie die weniger, sie haben im Grunde genommen noch eineinhalb, der Nile Smith hat auch gar nicht gespielt, glaube ich. Und wenn dann die Defense, die vorher ganz klar die Stütze war, wegbricht, dann kommt halt sowas bei rum und dann bist du halt trotz dieses riesigen Talents einfach nur noch ein Mittelklasse SEC-Team. Und das wird irgendwann zu Problemen führen, aber du hast es angesprochen, Nicola, bei so großen Mengen an Millionen, die sind dann doch nicht so leicht aufzutreiben. Selbst mit den besten Donors, die du haben kannst.
Und mit Ranches in Texas. Und
ja, das auch.
Ja, nächste Woche also gegen Alabama für Texas A&M. We shall see. Dann ein Campus, der extrem sauber ist bei TCU, ist jetzt auch in den Ecken geputzt worden. Wishmob war Oklahoma. Wir erinnern uns an so ein Ei, das Ohio State mal gegen Iowa gelegt hat. Das sind in etwa die Dimensionen, die Oklahoma. Alter. Entschuldigung. Das sind etwa die Dimensionen, die uns hier über die wir auch hier reden. Es stand 55-17 zu Ende des dritten Quarters, 41-17 zur Halbzeit. Am Ende ist es ein 55-24. Ja, bei Oklahoma hat sich der Quarterback verletzt. Aber ich weiß nicht, irgendwie muss doch der Anspruch höher sein, als gegen TCU mit teilweise fast 40 Punkten hinten zu liegen.
Jan. Ja.
Oder?
Sollte es. Also das ist schon eine peinliche Veranstaltung gewesen. Das muss man so deutlich sagen. Vor allem, wenn man jetzt mal die letzte Woche noch dazu nimmt, wo man sich von Adrian Martinez hat totlaufen lassen. wir haben jetzt eine Brent Venables Defense, die in einem Spiel 275 Rush Yards und 4 Touchdowns zulässt und im nächsten 361 und 5 Touchdowns. Bei TCU waren es schnucklige 8,8 Yards pro Lauf. Nebenbei hat Max Duggan, der Quarterback, von dem ich eine Zeit lang echt viel gehalten habe, dann ist er irgendwie so inkonstant gewesen, hat so viel Fehler gemacht, da habe ich ihn ein bisschen quasi weiter nach hinten geschoben, ist auch noch für 300, hat auch noch für 302 Yards gepasst. Das heißt, wir haben ja schon die letzten Jahre öfter über sehr löchrige Sooners Defenses gesprochen, aber eine, die 670 Yards abgibt gegen eine Offense, die okay ist, aber jetzt keine Worldbeater Offense ist, das hart peinlich. Das hängt auch nicht damit zusammen, dass sich Dylan Gabriel verletzt hat und dass Davis Beville, der glaube ich war vorher bei Pitt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, da Backup von Kenny Pickett, dass der jetzt vielleicht keine Lösung da war oder das Spiel dadurch ein bisschen einseitigeren Verlauf genommen hat. Aber TCU hat ja wirklich gefühlt den Fuß vom Gas genommen. Und das ist ja schwierig, wenn du mit Lauf so gut wie Witzler den Fuß vom Gas nehmen kannst, ja nicht abknien. Irgendwie nicht das ganze vierte Viertel abknien. Aber ja, das ist natürlich also wirklich sehr, sehr peinlich. Und das verschafft hinzu, dass die ja am Anfang keinen so schlechten Eindruck gemacht haben, auch in der Defense nicht. Wobei man sich natürlich jetzt fragen muss, wie können die Nebraskas? Naja, lassen wir es.
Du kommst aus der Nummer jetzt nicht gut raus, wenn du die Tür ausmachst.
Nee, mache ich ja auch nicht. Ich habe es ja gesagt, lassen wir es. Die stehen 0-2 in der Conference jetzt in der Big 12. Das ist eine Hypothek, die sie so schnell nicht loswerden. Vor allem, wenn du, jetzt kommt Red River. Gut, da ist man jetzt gegen ein Team unterwegs, das auch so seine kleinen Probleme hat, aber eben auch schon ein paar bessere Spiele hingelegt hat.
Red River ist übrigens zum ersten Mal seit 1998 zwischen zwei unranked.
Ja, das sagt alles über den Status aus. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Oklahoma ganz oben mitspielt. Ne? Also so ein Coaching-Change geht in der Regel nicht spurlos an Teams vorbei. Aber dass die sich so schlecht präsentieren, gerade in der Defense, auch in der Offense, aber wie gesagt, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen entschuldigen aufgrund der Quarterback-Verletzung. Und Bevel hat mir da, also bei Pitt auch schon in den Situationen, wo er dann spielen musste, nicht so gut gefallen. Das ist schon ganz, ganz peinlich. Ne? Also da war ja einfach kein Widerstand. Die konnten ja machen, was sie wollten. Das kann man kaum erklären. Also fehlen mir die Worte und ich glaube, man kann natürlich jetzt nicht, man muss jetzt natürlich denen Zeit geben, dem Coaching-Staff. Und sah ja die Saison nicht alles falsch aus, aber die letzten beiden Spiele waren natürlich einfach katastrophal.
Ja, und wenn irgendwer noch Hoffnung gehabt hätte, irgendwie nach dem Spiel gegen Kansas State, Christian, doch noch die Wende zu schaffen und es irgendwie mit einem überzeugenden Restprogramm irgendwie in die Playoffs zu schaffen, die Hoffnung dürfte jetzt endgültig gestorben sein, weil es gibt sowas wie Quality Losses, es gibt aber auch Losses, die einfach deine Saison beenden und so ein Season-Ending-Loss dürfte das gewesen sein, ne?
Ja, wirkt auf jeden Fall so. Das wirkt auf jeden Fall so.
Leute, 4 Plays über 60 Yards, das muss man erstmal schaffen. Also abgeben, meine ich, nicht erzielen. Erzielen ist auch cool, aber 2 Runs und 2 Passes, ganz schiedlich, friedlich verteilt bei TCU. Hui.
Ja, hui. Also Oklahoma muss sich sammeln in der Besenkammer. Ja.
Wurde denn eigentlich auch das Erbrochene vom Rice schon oder ist das noch nicht dabei gewesen?
Nee, das lassen wir zur Seite.
Okay. Kommt noch was diese Saison, ja? Wir werden noch ein Spiel haben, wo wir darüber berichten können.
Bestimmt. Dann Minnesota hat Purdue zu Gast und verliert 10-20, Christian. Diese Big Ten West haben wir schon vor ein paar Wochen ein bisschen zum Sorgenkind auserkoren. Wir müssen dazu sagen, also zu Wisconsin kommen wir gleich. Die sind letzter mit 0-2, sind aber nur ein Sieg hinter der restlichen kompletten Parade, die alle bei 1-1 parken, wo Northwestern dank des Sieges vor Nebraska die Division anführt. Das ist fantastisch.
Ja gut, für mich als Westerwälder ist 1-1 grundsätzlich eh immer eine sympathische Nummer, ne? Aber...
Die wären uns noch sympathischer, wenn sie uns sponsern würden, Christian.
Ja, jetzt ist der Witz übrigens bei Jan angekommen. Es hat wirklich ein bisschen gedauert.
Ja, weil er halt nicht bei 1-1 ist, deshalb, ja. Hätte wäre 1-1, lassen wir das.
Jetzt habe ich schon wieder. Was war die Frage, liebe Freundinnen und Freunde?
Wie groß
Big Ten ist West 1-1.
Ach so,
Big Ten West Chaos.
Ja gut, also ganz ehrlich, für den Chaos-Athleten in mir ist das schon wieder gut. Das war halt schon wieder so eine Nummer, die ich nicht verstanden habe. Warum das dann in der Form auch so deutlich ausgegangen ist. Aber also was heißt deutlich, ist halt, es war lange Zeit ein Spiel auf engem Niveau, und also deutlich ist halt auch vielleicht der falsche Begriff, aber nichtsdestoweniger ziehe ich da meinen Hut vor den Boilermakers. Das war. Ich weiß nicht, wer diese Division gewinnt so. I don't know. Ich bin der einigermaßen sicheren Überzeugung, dass die Regeln es vorschreiben, dass einer diese Division gewinnt. Das kann
und
ich
dann da, gegen auch. Den Sieger der East in die im Big Ten Finale ran darf, ran muss. Ich weiß nicht, ob man sich rauskaufen kann, aber ja.
Naja, es gilt das 3-42 aus dem letzten Championship Game von Iowa gegen Michigan zu toppen, ne? Also, ja. Das ist jetzt nicht so ganz einfach.
Deshalb schickt ihr gleich Northwestern ins Rennen, oder was?
We try.
Ja, es ist ein bisschen unglücklich gewesen für Minnesota, finde ich, diese Niederlage. Aber, und ich meine, dieses 20, also es waren 13-10 und dann wollten sie halt den Lauf stoppen. Was sie das ganze Spiel über gut getan haben, aber das gibt's ja öfter, ne? Dann willst du unbedingt, warum auch immer, gehst du volles Risiko und dann ist eine Lücke da und dann bricht der Running Back da durch und macht da irgendwie einen riesen Lauf und im nächsten Play dann den Touchdown, dann war das Ding durch. Aber das war ein richtig gutes Defense-Spiel von beiden Defenses, insbesondere von den Secondaries. Das fand ich, ich habe mir das nochmal angeguckt, wird morgen, nee, habe ich heute schon auf dem Blog gepostet. Ich verwechsel jetzt meine Posts, die hier noch in der Pipeline liegen. Das war richtig, richtig stark von den Safeties, von den Cornerbacks auf beiden Seiten, insbesondere bei Minnesota, weil du hast halt bei Purdue diese doch sehr prononcierte und kreative Passing-Offense. Aiden O'Connell, der Quarterback, war ein bisschen angeschlagen, aber die haben denen das eigentlich ziemlich gut genommen. Die haben die zu einer reinen Kurzpass-Offense mutieren lassen und sehr sicher getackelt und sind dadurch anderen vom Feld gekommen und haben ihn halt auch zweimal intercepted durch ihre beiden sehr, sehr guten Safeties. Ich möchte hier ein Lob an beide aussprechen. Ja, und dann am Ende war es halt ein Drive, der Drive zum Field Goal, wo es ein längeres Passplay gab auf Charlie Jones. Wir hatten ja über ihn schon ein paar Mal gesprochen, den Iowa Transfer, der plötzlich absurde Zahlen auflegt, seitdem er nicht mehr bei Iowa ist. Was wenig überrascht, aber in der Art und Weise dann doch schon ein bisschen bemerkenswert ist. Den haben sie aber sonst auch super gut an die Kette gelegt. Also Minnesota muss sich ärgern. Die haben halt ohne ihren Top-Running-Back Mo Ibrahim gespielt, der vorher die ganze Zeit alles in Grund und Boden gelaufen hat. Das haben seine Backups nicht hinbekommen, nicht mal ansatzweise. Sollte aber insofern keine Ausrede sein, weil Purdue irgendwie die halbe Mannschaft gefehlt hat, gefühlt. Oder zumindest eine ganze Menge Schlüsselspieler. Von daher kann man das nicht so ganz ins Feld führen. Ich würde immer noch, trotz dieses Spiels, ich würde, wenn Tanner Morgan vielleicht eine Interception weniger wirft, drei ist ein bisschen too much. Ich würde immer noch auf Minnesota setzen. Aktuell in der Big Ten West. Aber wir müssen uns wohl oder übel, wir kommen ja gleich dazu. Und Christian wird es abfeiern. Wir müssen uns wohl oder übel ja, wenn wir schon diese Division hier besprechen, mit dem eigentlich sehr fernen Gedanken einfreunden, dass Brad Bielema und Illinois da irgendwie eine Rolle spielen können.
Future Nebraska Head Coach Brad Bielema.
Alter, Junge, wirklich, ganz im Ernst, das darfst du nicht so, das da wirklich, wo kommt das her, dass du das jetzt plötzlich hier andauernd irgendwo in den Äther blasen musst?
Also bevor mit Illinois anfängt, ich möchte lobend herausstellen, dass mit 3 Minuten auf der Uhr bei 13-10 Führung Purdue gelaufen ist.
Ja. Und eigentlich können sie das ja nicht so gut. Und sie sind gelaufen mit ihrem Walk-on, weil sie halt auch da so ersatzgeschwächt waren. Und der haut dann halt so einen 68-Jahre, ich habe gerade nachgeguckt, raus, der nicht besonders gut verteidigt war, im Gegensatz zum ganzen Spiel, wo Minnesota wirklich, wirklich gut gegen diese Offense verteidigt hat. Aber das hat's dann rausgehauen. Und nein, sie haben nicht versucht, das Spiel nach Hause zu passen, wie schon in anderen Partien, wo das nicht ganz so gut geklappt hat.
Mhm.
Und so witzig es klingt, ich meine, Purdue ist 3-2, wir hatten das ja schon. Jetzt haben sie den Gerankten wieder geschlagen. Die Spoilermakers, die könnten halt wirklich 5-0 stehen. Und das hier war eigentlich fast der glücklichste Sieg von denen. Also das Spiel, was, also ist ein glücklicherer Sieg wäre es gewesen, als die beiden diese verloren haben.
Ja, die beide saudämlich waren.
Richtig.
Syracuse und Penn State, ja.
Ja, man kann sich trefflich drüber streiten, welche Niederlage noch dämlicher war. Ich würde fast tendenziell ein bisschen bei Syracuse bleiben, weil wir ja diesen letzten Spielzug schon ein bisschen seziert haben vor wenigen Wochen. Aber ja, also wirklich, also Purdue, eine positive Überraschung von dem, wie sie spielen, vor allem, weil gerade wirklich die halbe Mannschaft fehlt. Bisschen übertrieben, aber Respekt.
Gut, dann wir kommen gleich zum kompletten Elend in der Big Ten East.
Wir haben da auch noch positive Momente, lieber Nicola.
Ja, wie man es nimmt. Wir kommen erstmal zu Florida State gegen Wake Forest, ACC. Florida State ist anbieten, no more, Herr Schimmel.
Ja, ich habe eine Kerze aufgestellt. Vielleicht. Es klingt immer so gemein, aber es ist vielleicht ein bisschen gemein. Erstaunlich, also wir hatten ja, Trap Game ist ja total der falsche Begriff, so, ne? Aber
das waren wir hatten ja alle zwei gesagt,
eben, also wir hatten ja alle gesagt, dass das ein 50-50 Game ist. Es ist halt auch echt schwer, sich über Florida State lustig zu machen, wenn die wirklich ein ziemlich reasonable Spieler da liefern. Also sie sind halt echt nochmal zurückgekommen. Ich fand, das war wirklich in Ordnung. Kein großes Desaster. Aber am Ende schon dann halt also so Wake Forest hat sich halt irgendwie, ich weiß, Glück ist der falsche Begriff, also mit ein bisschen Spiegel gewinnt Florida State das halt auch noch, und dann reden wir hier von einem der besseren Comebacks der letzten Jahre. So, das muss man der Ehrlichkeit halber halt auch sagen, aber Wake hat das über weite Strecken dominiert. Insofern für mich ein verdienter Sieg. Florida State ist, ich glaube, der Unterschied schon zu den letzten Jahren ist, dass sie halt einfach nicht mehr so nicht mehr ganz so schnell einbrechen und halt auch ein bisschen mehr so, ich weiß, das ist für mich gerade im Sport so ein Begriff, der halt zu viel verwendet wird. Aber also sie zeigen halt deutlich mehr Resilienz so als in den letzten Jahren. Und das fand ich durchaus beeindruckend. Und deswegen, so, ich gebe Ihnen da halt auch den entsprechenden Credit. Aber am Ende Wake Forest ist halt einfach auch keine schlechte Footballmannschaft. So, das ist,
haben ja auch
das ist halt, die waren lange Zeit so die Lachnummer der ACC und jetzt sind sie es halt nicht mehr so. Gut für sie halt, ne?
Was ich krass fand, ist, dass Wake Forest mit ihrer Slow-Mesh-Offense, was ja in der Regel zu vertikalerem RPO und Play-Action-Passing führt, vor allem RPO-Passing, dass sie halt kaum lange Bälle angebracht haben, was ja sonst ihre Stärke ist mit Sam Hartman und den großen Outside-Receivers, A.T. Perry und Green, sondern sie haben halt klein spielen müssen und sie konnten zum ersten Mal seit längerem wieder gut laufen. Das heißt, Florida State hat versucht, die tiefen Bälle zu nehmen und sie haben Lösungen gefunden, anders zu gewinnen als auf ihre präferierte Weise. Das muss man Wake Forest zugutehalten. Bei Florida State ist vielleicht ein bisschen, also hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr offensiven Output gewünscht, weil die Defense von Wake Forest ja, wie wir die letzte Saison und auch die letzten Spiele gesehen haben, relativ anfällig gegen alles ist eigentlich. Aber also haben ja auch ein bisschen was abgegeben, aber nicht viele Punkte. Und ich hätte auch erwartet, dass Florida State vielleicht noch ein bisschen mehr läuft und vielleicht auch ein bisschen besser läuft. Aber das hat nicht so ganz geklappt.
Gut, dann das ist das eine ACC-Spiel. Und das zweite ACC-Spiel, Pittsburgh hatte Georgia Tech zu Gast. Georgia Tech hat letzte Woche den Head Coach entlassen und das scheint gewirkt zu haben, Jan. Direkt den Upset und man gewinnt in Pittsburgh 26-21.
Ja, wer hat damit gerechnet? Niemand. Also wirklich niemand.
Richtig.
Das muss man mal so deutlich sagen. Das ist schon, auch wenn die, ich habe nochmal geguckt, der Spread war irgendwie nur 21,5 pro Pit quasi. Nur. Also minus nur in Anführungsstrichen. Für mich ist die Sensation fast größer.
Ja.
Also das, ganz im Ernst, dass die, nachdem wie Georgia Tech aufgetreten ist, dann wird der Headcoach entlassen, Brent Key, Interims Coach, ne, kann jetzt nicht irgendwie der größte Name. Und dann gewinnen die auswärts bei einem gerankten Team. Bitte, also finde ich total abstrus. Also wirklich die Überraschung des Wochenendes und vielleicht sogar eine der großen Überraschungen der Saison, trotz dieser diversen Mid-Major oder sogar FCS versus FBS Siege, da hat doch niemand mit gerechnet. Also wirklich niemand. Und das ist schon ja. ein bisschen peinlich für Pitt, weil das natürlich, ne, also eben auch ein ACC-Duell, das heißt, du legst dich gegen ein Team, gegen das, ich will die jetzt nicht irgendwie total abschreiben, aber gegen die, das sich wahrscheinlich einfach sehr viele deiner Konkurrenten relativ locker durchsetzen, legst du so ein Ei. Ja, wirklich fehlen mir ein bisschen die Worte.
Möchte Christian noch was dazu sagen oder gehen wir über zu?
Nee, für mich, wie gesagt, das klingt halt immer so ein bisschen so als Low-Limit ACC-Duell, aber es ist halt schon eine der größeren größeren Überraschungen der letzten Jahre. Das letzten Jahre ist übertrieben, aber der Saison auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, wie mausetot halt Georgia Tech war, ich weiß auch gar nicht, ich bin jetzt wirklich super, super gespannt, was sie dann an also wie ihre Head Coaching Search quasi sich entwickelt. Weil, also so, es, klar, man kann Richtung Coastal Carolina gehen, so zurück zur Option, halt in einem anderen Stil. Aber
gegen Clemson ja. War es ja nicht besonders schön, aber ich meine, das 41-10 tut ihnen noch ein bisschen Unrecht, finde ich, aber ja.
Ja.
Aber ganz im Ernst, dann verlierst du gegen Ole Miss 0-42, dann verlierst du gegen Mid-Major UCF auch deutlich 10-27. Wenn wir jetzt mal das FCS-Spiel rausnehmen, was auch nicht überdominant geführt wurde, wie kommt es zu diesem Spiel? Ich bin da nach wie vor relativ sprachlos, aber so ist es halt.
Gut, dann schlägt Kansas State Texas Tech mit 37-28 und man stellt sich weiterhin die Frage dann, Jan,
nein,
was ist Kansas State dann? Also, weil gegen Tulane verloren, gegen Oklahoma gewonnen, gut, seit dieser Woche ist es vielleicht kein Quality Win mehr und jetzt Texas Tech geschlagen.
Ich stelle mir eine andere Frage.
Was?
Wie zur Hölle kann Adrian Martinez in einer neuen Umgebung so unglaublich auftreten als Runner, was jetzt keine ganz große Überraschung ist, aber gab es da vielleicht Scheme-Probleme bei seinem vorherigen Team, dass er das nicht ganz so ausnutzen konnte wie jetzt, wo er alles im Grund und Boden läuft? Aber das wäre wieder eine frostige Antwort und
wollen wir heute... Das ist eine Wurst, Junge.
Was denn?
Ja, du hast,
man muss aber auch dazu sagen, Martinez musste sich ein bisschen warm spielen bei Kansas State. Ich meine, South Dakota hat man gewonnen mit souverän 53 Passyards von Martinez.
Nein, dass der noch weniger wirft und also der hat ja bei den Huskers doch deutlich, wäre der deutlich passlastiger. Aber wenn du einen Quarterback hast, der ein so guter Runner ist, warum designst du keine Plays für ihn? Und ich meine, guck dir an, was der gegen Texas Tech und auch was der letzte Woche gegen Oklahoma da rausgezaubert hat. Und ich mache es jetzt einfach mal und gucke jetzt nach. Die müssen mit dieser ganz kleinen Verzögerung, die aber wirklich nur eine ganz kleine ist, leben.
Weil der Coach mehr damit beschäftigt ist, Onside-Kicks mit 11 Punkten Vorsprung zu spielen.
Letztes Jahr hat Adrian Martinez bei 133 Läufen einen 3,9er Schnitt. Da waren natürlich diese ganzen Sacks dabei, weil die O-Line der Huskers nicht gut ist. Aber jetzt ist es ein 6,5er Schnitt. Und ich habe nicht so viele solche spektakulären Runs von ihm gesehen. Die hat er immer mal wieder drin gehabt. Aber das, was K-State da jetzt einfach, wie gesagt, man kann den mehr passen lassen. Ich würde den auch mehr passen lassen. Aber wenn du halt eine Offense kreierst mit ihm und Deuce Vaughn, diesem kleinen, geilen Speedster, spektakulären Running Back, dann mach das halt. Dann sagst du halt, na gut, dann wird halt nicht so viel, dann geht's halt nicht so viel um die Receiving Yards, aber wir haben eine Offense, die unsere Identität ist und die wir komplett durchspielen und die offensichtlich ja eine ganze Menge Erfolg bringt. Aber wie gesagt, ich habe aufgehört, mich zu wundern, wie so oft nach dem Ende einer Coaching-Ära kommen dann immer wieder neue Sachen ans Licht und die meisten sind nicht so gut, das ist normal, aber ich gönne es Adrian Martinez von Herzen, das ist ein super Typ. einer meiner absolut favorisierten Husker-Quarterbacks ever, obwohl er jetzt nicht lange nicht bei den Besten war. Trotzdem muss ich mir diese Frage stellen, warum der im Laufspiel so auftritt. Ich gönne es ihm. Und ich gönne es natürlich Kansas State dann jetzt auch in der Big 12.
Minus 2.
Nein, Cell ist nicht da. Wir fangen gar nicht mit solchen Spirenzien hier an.
Gut, dann ein weiterer Verkehrsunfall, dieses Mal in der Big Ten, Christian. Wisconsin hatte Illinois zu Gast. Wisconsin hatte letzte Woche schon gegen Ohio State verloren, da kann man verlieren, aber hat dabei so richtig nicht gut ausgesehen. Man hatte schon in Woche 2 gegen Washington State verloren. Jetzt kam Illinois mit Ex-Badgers Head Coach Brett Bielema. Ihr habt es schon angesprochen. Und Illinois schubst einfach mal Wisconsin mit 34-10 vom Platz. Wisconsin zweimal in Führung gegangen, 7-0 und 10-7. Und ab Anfang des zweiten Quarters war es dann vorbei. 27 Punkte von Illinois und Wisconsin steht jetzt also 2-3 insgesamt, 0-2 in der Big Ten. Und wie du schon eingangs gesagt hast, es hatte einen Coaching-Change zur Folge. Paul Christ ist raus, bekommt 11 Millionen Abfindung und Jim Leonard, der Defense-Coordinator, übernimmt interimsweise, aber das ist natürlich keine Saison, wie Wisconsin sich das vorstellt. Es stehen nur 2 deutliche Siege gegen Illinois State und New Mexico State zu Buche. Das ist halt auch nicht der Anspruch.
Ja, vor allen Dingen, es gab halt nie oder selten einen Moment, wo dieses Interim-Tag halt so Interim in Gänsefüßen ist wie bei Jim Leonard. So. Den haben halt viele, glaube ich, schon als Head-Coaching-Kandidaten sehr, sehr früh gesehen.
Für Nebraska? Und
ich glaube schon, dass der auch in der Debatte für Nebraska ist. So, das kann jetzt einmal dieser Move sein von wegen wir setzen jetzt selber den Headcoach auf den Sessel, dass das kein anderer macht quasi.
Das hat auch Tampa vor ein paar Jahren gemacht. Ist auf,
also war das wunderbar mit Cutter?
Ja, mit Cutter, ne? Genau.
Das war halt so die Nummer, ja. Aber sorry Jan, dass ich den jetzt bringe, gell, aber so wehe dem, der unzufrieden ist, wenn er regelmäßig 9 Spiele gewinnt.
Ja. Ich kann davon nie singen.
Eben, das ist der Punkt dahinter. Und ganz ehrlich, ich würde mich jetzt schon als einen Beobachter des College Footballs bewerten. Ich weiß jetzt nicht, wie es Jan geht, der das Ganze noch viel näher verfolgt. Für mich kam das aus dem Nichts.
Also ich hatte ihn auf keiner Hotseat-Liste vor der Saison gesehen. Und Bilanz 67-26, 3 Big Ten West Division Title, 6 Bowl-Siege, also davon Cotton und Orange. Und ich habe das Gefühl, also wenn ich die Reaktion so... wann war das? Sonntagnacht gesehen habe, das kam ein bisschen aus dem Nix, zumal das irgendwie die Ankündigung gerade geschah, als die Packers in der Overtime gegen die Packers waren, die gegen die Patriots waren, und sagen wir so, Wisconsin Media wahrscheinlich andere Interessen hatte, als was gerade in Madison auf dem Campus passiert.
Ja, also wir müssen vielleicht das trennen. Ich habe einen längeren Blogartikel online gestellt, wo ich diese Diskussion auch nochmal versuche einzuordnen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Das eine ist, dieses Spiel ist natürlich eine Katastrophe gewesen aus den Gründen, die ihr gerade schon genannt habt. Es ist auch noch gegen den Ex-Coach Brett Bielema, der mit den Methoden der Badgers, Trenches, Run Game, harte Defense, auch ne, seine 3-4 Defense, das ist alles da, wie es sein soll, die Badgers quasi in ungeschwitzten Boden rammt. Und zwar so im Boden rammt, wie das lange niemand getan hat mehr. Vor allem in den Kerndisziplinen. Wisconsin Rushing, 24 Läufe für 2 Yards. Gut, da sind die Sacks dabei, aber selbst wenn man die rausnimmt, Braylon Allen, der Star Running Back, 8 Läufe für 2 Yards. Das ist natürlich vollkommen inakzeptabel für Wisconsin. Das passiert
auch nicht. Weißt du auch, wie so ein Tag gelaufen ist, ne?
Ja.
Ja, aber das passiert ihnen nie. Das passiert ihnen nicht gegen Ohio State. Das passiert ihnen wirklich nie. Und der hat die einfach mit da wirklich auch einer sehr, sehr guten Line. Ich habe mich da in zwei D-Liner in dieser Dreierline ein bisschen verguckt, vor allem in einen, Jerson Newton. Vielleicht kommt der irgendwann mal ganz groß raus, aber der ist mir schon im Sommer aufgefallen, als ich die Preview geschrieben habe. Das darf nicht passieren, natürlich, dass die Badgers in ihren Kerndisziplinen von ihrem Ex-Coach so dominiert werden. Ich hatte das ein bisschen mehr kommen sehen, nicht weil ich es ansatzweise gut finde, da kommen wir gleich zu, weil ich habe ein paar Diskussionen bei Twitter gefunden, die ich erst nicht einordnen konnte, die letzten Wochen, dass sie immer mehr unzufrieden mit Paul Christ waren und dass sie, wie soll ich sagen, es gab dann auch, glaube ich, in diesem Mailback von, ich weiß nicht, ob es von Chris Vanini oder von irgendwem anders, von Vanini macht ja vor allem die Mid-Majors, aber bei irgendwem bei The Athletic kam diese Diskussion auf und der meinte auch, ja, es gibt da offensichtlich Diskussionen, aber er findet sie auch vollkommen hanebüchen. Nun ist klar, das Ding ist, Jim Leonard wartet quasi und hat jetzt letztes Jahr überraschend keinen Headcoach-Posten bekommen, vielleicht hat man ihm da auch was versprochen, aber der Zeitpunkt wirkt ja jetzt, also das hätte man ja auch nach der Saison machen können, der wirkt jetzt für mich zumindest nicht so, als ob es nur mit Jim Leonard zu tun hat. Das Spiel war vollkommen grotesk und wirklich schlimm. Aber ich hab mir nochmal die Mühen gemacht. Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, Nicola. Die Leistung von Wisconsin unter Paul Christ zu spiegeln, also seine Saisonbilanzen. Wir haben hintereinander von 2015 ab 10-3, 11-3, beim 11-3 waren sie Divisionssieger, Sieger im New Year's Six Bowl und Top-10-Ranking, 13-1 mit denselben Metriken, also Divisionssieger, Sieger im New Year's Six Bowl, Top-10-Ranking, 8-5, 10-4, nochmal Divisionssieger, sind sie am Ende, glaube ich, an 11 gerankt worden, 4-3 und 9-4, also wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz und das Gleiche. Und dann gucken wir uns die Recruiting-Klassen an und sehen, da ist eine einzige in den Top 20, da sind zwei weitere in den Top 30, da sind zwei weitere in Top 40 und drei nur in den Top 50. Also in den 40.
Aber war das dir wichtig?
Nein, naja, du hast doch recht, Christian, dass man sagen muss, ich meine nicht, dass er schlecht rekrutiert hat. Ich meine nur, in Wisconsin ist noch nie gut rekrutiert worden. Auch unter Barry Alvarez nicht, unter Bill Lehmann nicht, unter Gary Anderson in der kurzen Zeit. Er hat das quasi noch ein bisschen verbessert, sogar das Recruiting im Durchschnitt. Ich habe extra nachgeguckt. Aber er hat das Recruiting massiv outperformed. Massiv. Ja. Weil die sind ja andauernd gerankt gewesen, aber eine einzige von all diesen Recruiting-Klassen war eine einzige in Top 25. Das heißt, ne, der hat mit wenig Talent, das ist bei Wisconsin halt der Wisconsin Way, man sucht nach speziellen Spielern, das ist natürlich, ne, die müssen nicht immer hoch gerankt sein, die müssen einfach sehr, sehr stärker noch Scheme-Fit sein. Nach denen sucht man, die baut man auf, gerade die O-Liner aus dem Staat, die dann oft erstmal Redshirt und dann 2 Jahre eben auf der Bank oder das Backup sitzen, bis sie dann starten. Gibt immer mal Ausnahmen wie Ramcheck oder so, aber in der Regel ist es so. Und das, von daher, wie gesagt, ich kann die Kritik an der Saison verstehen, weil ich auch mit viel mehr gerechnet hatte. Ich hatte die wirklich relativ hoch. Da kann man noch enttäuscht sein, aber ist das nicht ein Schnellschuss? Ich finde, man hätte Chris die Möglichkeit geben müssen, in dieser Saison das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Weil der hat ja nun bewiesen, auch letzte Saison sind die ja schlecht gestartet, da haben sie sich am Anfang 2 Klatschen abgeholt gegen Notre Dame und ich weiß nicht mehr gegen wen noch. Und haben dann aber eine Siegesserie gestartet. Gut, sie haben das letzte Spiel um die Axt verloren gegen Minnesota, was ihnen dann eben die Teilnahme am Championship Game versaut hat. Das kann passieren, das ist blöd, aber passiert halt, andere Teams in diesen Regionen, in diesen sozusagen überdurchschnittlich bis guten oder eigentlich guten, vielleicht manchmal sogar sehr guten Teams verlieren auch Spiele, wenn wir jetzt nicht bei dem Blue Blood sind.
Penn State, Notre Dame und Michigan waren die 3 Niederlagen zu Beginn letztes Jahr.
Okay, genau, aber das dann war Michigan die andere deutliche, ne?
17-38, ja.
Genau, das war die andere deutliche. Ich verstehe es, wie gesagt, ich halte Jim Leonard für ein riesen Coaching-Talent. Ich bin total begeistert, ich war als Spieler schon von ihm begeistert. Das ist einer meiner All-Time-Heroes und ich glaube, der kriegt das hin, das wieder gerade zu biegen. Nur ganz fair finde ich es nicht, ehrlich gesagt, so schnell die Reißleine zu ziehen bei einem Coach, der bewiesen hat über Jahre, dass er nicht mal hier nur eine Überraschungssaison gut spielt, sondern dass er mit einem Team, was halt vom Talent her da gar nicht hingehört, relativ weit oben anklopft. Von da, also wie gesagt, finde ich nicht ganz fair. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, Christian. Ich habe das zweimal erlebt, mit Frank Sodic und dann nochmal mit Bo Pelini, wo man dachte, 9 Siege sind nicht genug. Deswegen muss ich diese jetzt Woche für Woche durch diese Scheiße durch. Ich muss das so deutlich sagen. Weil man zu gierig war, weil man nicht gesehen hat, naja, ist das nicht vielleicht eine gute Baseline, aus der kann man auch mal höher kommen? Und das hat ja Christoph bewiesen, eine 13-1 Saison. Was ist denn das? Das viel, viel besser geht's ja nicht, ne?
Das ist ein bisschen das Kaiserslautern-Syndrom, ne? Sechster in der zweiten Liga ist nicht gut genug.
Ja, nur ist man halt hier eher, also wie gesagt, sie haben dreimal, waren die in diesen 7 Jahren oder was es war, waren die den Top-11-Teams des Landes. Das ist halt wirklich, wirklich gut für so ein Programm, was ja eben nicht die ganz große Strahlkraft hat, was eben nicht die ganz großen Recruiting-Grounds vor der Tür hat. Ich kann die Kritik an der Leistung und an der Saison total nachvollziehen, wie gesagt, aber das ist ein Move, der kann ordentlich backfiren, wenn man jetzt eben nicht jemanden wie Leonard in der Hinterhand hat, der, also wenn die jetzt ernsthaft, falls der jetzt noch 2 Spiele verlieren sollte, sich jemanden ganz Neues aussuchen, dann falle ich vom Glauben ab. Echt.
Dann fällt Wisconsin dann runter wie so Richtung Rutgers oder wie?
Keine Ahnung. Aber das, was sie, das, diese Idee beruht ja auf Stabilität. Darum haben die ja nie Coaches groß ausgewechselt. Gary Anderson ist gegangen nach 2 Jahren oder 1,5 oder was es war. Aber ansonsten haben die ihre Coaches einfach. Bill Lehmer ist dann nach vielen Jahren gegangen, weil er dachte, ich probiere mal SEC, ist gnadenlos in die Hose gegangen. Aber ansonsten ist ja die Idee, seitdem Barry Alvarez dieses Programm aufgebaut hat, größtmöglich Kontinuität und wir spielen unseren Stiefel runter und Teams müssen sich auf uns einstellen, weil wir anders spielen als vielleicht der Großteil der heutigen Spread Offenses. Und in der Defense genau dasselbe letztlich. Mit dieser krass massiven NFL-mäßigen Dreierline, die einfach alle O-Liner beschäftigt und dahinter geht's dann ab. Gut, wir werden sehen, aber ich gehöre, also gerade im College-Football, wenn du ein erfolgreiches Programm hast, was erfolgreich läuft, dann wechsle ich den Headcoach nicht. Auch nicht, wenn es mal eine Krise gibt.
Ja, vor allem wenn es deutlich erfolgreich ist, ja klar.
Ja, richtig. Von einem Programm, was jetzt nicht, wir reden ja wie
ja, gesagt, die Frage ist, was Ohio ist der State. Anspruch in Wisconsin und was realistisch, genau, ja. Also wo ist Wisconsin hinter in einer Conference, wo Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State mitspielen und vielleicht jetzt noch USC und UCLA dazukommen, ja.
Und guck dir die Bilanzen zwischendurch von Penn State oder Michigan State an. Die haben schlechtere Bilanzen zwischendurch. Die hat Wisconsin nicht einmal gehabt, wenn man jetzt die Corona-Saison wurde, wo da ja auch wirklich bei denen wirklich alle ausgefallen sind, wo sie dann ja die Saison gar nicht zu Ende spielen konnten. Weil,
ja gut,
weil
aber die Corona-Saison in der Big Ten war eh ein Witz. Von daher,
die wird darum,
die
immer darum,
ja, bei jedem
die,
Team.
Die sollten wir rausnehmen. Und wenn du die rausnimmst, diese 4-3, was die einzige schlechtere, in Anführungsstrichen, Saison unter Chris war, bitte. Also wovon reden wir? Das nächstschlechtere war, glaube ich, ein 8-5. Naja, gut. Sie haben sich so entschieden, sie werden es wissen, aber ne, Michigan unter Jim Harbaugh hat andere Geduld bewiesen, um es vorsichtig zu formulieren. Da hätte es wesentlich größere Gründe gegeben, den schon vorher vor die Tür zu setzen.
Besser und positiv, wenn sie an einem Coach festhalten. Also wir sind ja nicht, wir sind ja jetzt auch nicht hier, um Coaches gefeuert zu sehen. Also
man kann ja auch drüber diskutieren, aber aber in dem Fall fehlt mir so ein bisschen die Grundlage, ehrlich gesagt.
Müssen wir mal Abstand betrachten, reden wir in 2-3 Jahren nochmal drüber und schauen, was bei Wisconsin bis dahin passiert ist.
Die eine Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob halt dieser Weg noch funktionieren kann. So dieser Weg abseits von den hohen Recruits. Und ob sich die Programme die Frage halt immer mehr stellen. Ich fände es eigentlich charmant. Ich habe das bei Georgia Tech sehr bedauert, dass sie den Weg nicht mehr gegangen sind. Mit der klassischen Option. Und auch wenn ich es anhand der Recruiting Grounds verstehen kann, damit ist man jetzt erstmal ziemlich gescheitert, was nicht zwingend nur an der Abkehr von der Option liegen kann oder muss. Aber, boah, Jan, ich will jetzt dieses Fass nicht aufmachen. Aber so, die Frage ist, wird halt College Football immer mainstreamiger? So, wie viel Differenz gibt's noch, wenn du merkst, dass du mit gewissen Sachen, ja, also, aber das ist halt auch eine Gefahr, wenn so viel, wenn sich so viel auf die Spitze fokussiert.
Wie sieht's mit NIL-Deals in Wisconsin aus?
Ja.
Aber gerade da ist doch, gerade jetzt auch, wo das immer mehr konzentriert wird, musst du doch, weil das Talentlevel noch, die Schere noch weiter auseinander geht, musst du doch gucken, wie du dem beikommen kannst, schematisch, durch eine bestimmte Identität, egal welche das ist.
Genau,
egal,
ob wo das ist Mike, die Differenz? Genau.
Das kann Mike Leach sein und das kann halt Triple Option sein, das kann die Coastal Carolina Shotgun Option sein oder eben Power Running à la Wisconsin. Oder jetzt, ich meine, Minnesota macht's ja so ein bisschen nach, gerade zumindest in Teilen. Ja. Mit einer unglaublichen Mauler-O-Line einfach alles wegballern. Also irgendwo musst du ja gucken, wie willst du denn mit Ohio States Receivern mithalten? Die kriegst du doch noch nicht weggelockt.
Ja. Ja, stimmt.
Naja. Wie gesagt, es kann ja alles sein, dass Leonard jetzt, weil ich den wirklich auch für einen schlauen Typen halte, dass der das hinkriegt, dass das einfach genauso weiterläuft, dann haben sie alles richtig gemacht. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Nur wie gesagt, so ein bisschen Geschmäckle bleibt, wenn du einen so erfolgreichen Coach nach eigentlich der ersten Krise vor die Tür setzt, nach im achten Jahr oder so. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam.
Ein Wort noch zu Illinois, Christian, oder gehen wir zu was anderem über?
So, man muss Bilema halt nicht mögen. Und ich, nochmal, Jan hat ja auch den Tweet tatsächlich, den Punkt muss ich dir geben, Jan, so. Das wäre auch so eines der Hauptargumente so unter Bilema, so, warum willst du nicht so, weil der seine eigene Mannschaft unter den Bus wirft. Und das in Situationen, wo es unverständlich ist. Stichwort O-Line und die Kommentare waren das letzte oder vorletztes Jahr.
Letztes Jahr, und ja.
Trotzdem ist es halt so, und das, also, wie gesagt, man muss das nicht geil finden, aber Illinois war halt lange auch eine Lachnummer, und da hat man Lovie Smith geholt und den großen Namen, und also sagen wir so, Lovie Smith war jetzt nicht viel schlechter als das, was vorher passiert ist, aber die Latte war halt schon niedrig, so, ne? Also, weiß ich nicht, will ich Illinois als Big Ten West-Sieger? Was ich will, ist egal, ja, aber.
Wen willst du denn als Big Ten West Sieger, wenn es nicht Illinois ist.
Komm, sag es, komm, Christian, los.
Es kann ja nur Iowa sein. So. Mm. Nein, natürlich Nebraska. So, wenn ich es will, Nebraska aus Sympathie zu Jan. Und weil einfach, wenn du so viel aufs Maul bekommen hast, deswegen Jets gegen Steelers, so, das war halt so ein Moment, wo ich gesagt habe, auch wieder ein viel guter Moment für die Jets-Fans. Die haben so viel auf die Fresse bekommen. Genießt es. Ja, so. War nicht perfekt, völlig egal. Aber Bilema, was man ihm halt nicht vorwerfen kann, ist, dass Bilema keine Identität hat in dem, was er, wie er sein Roster halt baut. Das kann dann halt schon mal reichen. Hätte ich damit gerechnet, dass sie so sehr Wisconsin wegprügeln? Nein! Nein, natürlich nicht. Zumal Wisconsin ja quasi in demselben Blueprint eigentlich unterwegs ist. Aber ich, wie gesagt, es ist halt auch kollektiv Käse, ob man jetzt das mag oder nicht mag, das nicht zu respektieren, was sie da auf den Platz bringen. Das ist halt einfach eine Realität. Und da muss man schon den
Hut ziehen. Gegen Indiana verlieren müssen.
Nee, ja? Das ist das Ding. Die haben noch eine größere Chance als Purdue, einfach 5-0 zu stehen.
Ja.
Und ich meine, was er da als Defense gebaut hat, ist schon krass, oder? Also ich meine, in der kurzen Zeit.
Ja. Tatsache.
Ja gut, aber er weiß halt auch, worauf es in der Big Ten ankommt, ne? Also.
Ja.
Hört ihr mich gerade?
Ja.
Ja, nicht.
Gut. Dann. Das ist ja fast so ein Christian-Game. Boston College schlägt Louisville 34-33. Irgendein Kommentar?
Boston College hat gewonnen. Alles andere egal.
Boston, okay. Dann gehen wir in die Liste runter. Ja, und ja, Jan, wir hören dich. Ja, Michigan State dieses Jahr auch irgendwie so gefühlt ein Schatten seiner selbst, Christian. 27-13 gegen Maryland jetzt verloren. Taulia Tagovailoa über 300 Passyards. Michigan State jetzt 0-2 in der Big Ten und 2-3 insgesamt. Auch das dürfte weit von ihren Ansprüchen entfernt sein, bevor es jetzt in den nächsten 3 Spielen unter anderem gegen Ohio State und Michigan rangeht.
Ja, schon eine der Enttäuschungen der Saison, wenn ein bisschen Regression zu erwarten war. Zweifelsohne. Aber dass es so stark downhill geht, habe ich nicht zwingend erwartet. Maryland hat irgendwie in den letzten Jahren immer so ein paar ganz nette Skillplay. Und immer mal wieder gut für ein flashy Game in der Offense, auch ohne Matt Kenner, der jetzt in Pittsburgh ist, allerdings bei den Steelers, wo viele jetzt nicht so ganz zufrieden sind mit seinem Coordinating. Wie gesagt, ich finde, für Pickett hat das ziemlich gut gemacht. Aber ja, das. Ich glaube immer noch, dass das Tucker da was aufbauen kann. So. Aber diese Saison ist echt ein bisschen unter Ferner liefen bei den Spartans.
Ja, die Spartans ist also 0-2, also schon weit hinten in der Conference, also unabhängig vom Overall Record, ne? Also die Spartans werden keinen großen Bull mehr erreichen, aber 0-2 in der einen Conference heißt halt auch, man ist schon 2 Siege weg hinter Michigan, Ohio State und Penn State und kann vielleicht denen noch ein Bein stellen und sie ärgern, aber man spielt in der Big Ten höchstwahrscheinlich gar keine Rolle mehr dieses Jahr. Gut, dann gehen wir weiter die Liste runter und leider kann uns Jan anscheinend im Augenblick nicht hören, deshalb gerade in dem Moment, wo wir über Nebraska Sieg sprechen würden, ist echt schade. Und deshalb gehen wir über zu Arizona gegen Colorado, Christian. Die Teams aus Arizona enttäuschen nicht. Nun ist es so, dass ein Team aus Arizona also gegen Colorado gespielt hat. Arizona Quarterback Jaden Delora mit 33 von 46, 484 Yards, 6 Touchdown-Pässen, 43-22 gewinnt Arizona und Colorado nach einem 0-5-Start. 13-38 gegen TCU, 10-41 gegen Air Force, 7-49 gegen Minnesota, 17-45 gegen UCLA und jetzt also 20-43 gegen Arizona. Feuert Head Coach Carl Dorrell und weil kein Team ja wirklich unter 40 Punkten gehalten wurde, außer TCU bei 38, den DC Wilson gleich mit katastrophaler Start für Colorado.
Ja, definitiv. Die waren schon letztes Jahr nicht besonders gut. Das ist also Hashtag ein Team, was der Move aus der Big 12 nicht gut getan hat, so Hindsight. Völlig, völlig krass, was da abgeht. Die hatten 1-2 richtig gute Jahre, wo sie so eine krasse Secondary hatten, mit Witherspoon unter anderem und Awuzie, und wo die Offense dann auch mal halbwegs funktioniert hat, aber ansonsten ist da echt viel Dürre da bei den Buffaloes. Also ich weiß auch nicht.
Colorado. In Boulder, Colorado.
Ja, das ist halt, ich weiß halt auch nicht, was das Programm da, also wie die Zukunft aussieht, weil im Moment sind sie halt echt so einer der Fußabtreter der Pac-12 und deswegen hat der Head Coaching Change mich jetzt nicht zwingend überrascht.
Jan ist wieder da, was sagt er zu Colorados Saisonstart? Das ist jetzt ein Head Coach Wechsel, der wahrscheinlich weniger überrascht.
Hört ihr mich?
Ganz leise.
Ganz leise. Ich höre mich super laut.
Nee, also super laut kann man das nicht nennen.
Jetzt vielleicht?
Nein.
Nicht zwingend.
Müsste wahrscheinlich ohne mich auskommen heute weiter, weil ich
jetzt hab hier irgendwie...
Jetzt wird's besser. Jetzt wird's viel besser.
Also eben waren wir okay. nochmal in Nebraska, jetzt sind wir mehr so bei Alabama.
Junge, Junge, Junge. Aber jetzt geht's, ja?
Du klingst doch anders.
Ja, ich habe ein neues Mikro mir gerade geholt, weil mein Headset irgendwie die Grätsche gemacht hat, während ich gerade über Illinois reden wollte. Und das ist irgendwie, glaube ich, mittendrin abgebrochen, mehr oder weniger. Insofern tut's mir leid für die Hörerschaft. Nee, das war in der Tat wenig überraschend und hatte sich auch ein bisschen angedeutet. Und Colorado hat ja nun in den letzten Wochen bewiesen, dass da ungefähr gar nichts geht. Ja, wir hatten, du hast sie gerade angesprochen, die große Zeit mit der Secondary und mit unserer großen Schrotflinte Steven Montez, falls du dich noch an
so schlimm war die Schrotflinte auch nicht jetzt.
Ja, du fandst ihn besser als die
meisten. Ja, ich weiß.
Nee, genau, also da war es überfällig. Jetzt ist ja Mike Sanford Interimscoach, der vorher bei unter anderem bei Minnesota OC war und mal kurz auch bei Western Kentucky Head Coach, hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Da wird natürlich auch eine große Suche losgehen. Aber letztlich ist das ja eigentlich jetzt nicht das unattraktivste Programm, das gerade ein Coach sucht. Von daher glaube ich, die müssen jetzt die Saison irgendwie überleben und wäre natürlich schön, wenn man zumindest ein Spiel gewinnt. Was schwer wird, wenn man gegen Arizona so eine Klatsche kriegt, aber gut, anderes Thema. Aber ich denke, das muss jetzt keine Notlösung sein, die sie holen. Das ist eigentlich ein Programm, das durchaus auch ein bisschen Potenzial haben könnte.
Aber erstmal ein Programm ohne Head Coach. Gut. Und das Programm, ja, das hinten raus wird es ein bisschen schmerzhaft. Also der wer auch immer jetzt, der hat jetzt drei Spiele, um sich einzurufen. California, Oregon State und Arizona State. Und die letzten vier sind dann Oregon, USC, Washington und Utah. Herzlichen Glückwunsch.
Kann aber auch gut sein, dass man da wirklich dann ohne Sieg rausgeht.
Wäre nicht überraschend. Jan, ich bin so fair und gebe dir die Chance. Gerade als wir über Nebraska reden wollten, hat sich dein Mikro verabschiedet. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht.
Es war bei Illinois. Ich bestehe darauf.
Okay, aber ja, aber das nächste wäre dann Nebraska gewesen. Die haben jetzt Indiana geschlagen, wobei Indiana sich auch gut durch die Saison gelackt hatte bisher. 35-21, wie gesagt, man ist jetzt Zweiter in der Big Ten West.
Ja, erster Sieg für Mickey Joseph und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich war dann doch viel, viel tiefer in dem Spiel drin, als ich vorher dachte und bin richtig mitgegangen und habe mich über einen eigentlich souveränen Sieg gefreut, mit dem man spannender machte, als hätte sein müssen, weil man irgendwann Indiana wieder ins Spiel ist. Ich muss euch eine Szene dennoch kurz präsentieren, einfach weil sie so absurd ist. Nebraska führt 7-0 und das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist auch nicht viel, aber sie hatten das Spiel komplett im Griff. Dann gibt es einen Drive, wo Casey Thompson, der Quarterback, bei dritten und kurz den Ball zu lange hält, auch in der Tat zu lange hält und einen Sack kassiert, der nicht nötig war. Drive ist damit gestoppt. Er kommt an die Seitenlinie und muss sich von Mark Whipple, dem OC, richtig was anhören. Im nächsten Drive steht dann der Backup-Quarterback. Man muss dazu sagen, Casey Thompson ist wirklich überhaupt nicht das Problem gewesen diese Saison. Das lag an ganz anderen Spielern, aber nicht am Quarterback. Vor allem an der Defense, aber auch an der O-Line und an anderen Units. Naja, jedenfalls kaum ist Nebraska wieder auf dem Feld. Es steht immer noch 7-0, wohlgemerkt. Indiana hat nichts mit dem Ball anfangen können. Entscheidet sich Whipple oder Joseph, aber wahrscheinlich der OC, ja, können wir mal den Backup-Quarterback bringen. Und der Backup-Quarterback, was macht er? Ungefähr beim ersten Dropback, nee, nicht nur ungefähr, sondern ich glaube wirklich beim ersten Dropback, wird er gesackt, fummelt den Ball, Touchdown Indiana, 7-7. Ich hätte den Coach in der Luft zerrissen in dem Moment.
Ein Bild von den Bissspuren in deiner Tischkante.
Ja, es war eher so, dass ich irgendwas in den Screen werfen wollte, weil wie kommt man denn auf die Idee weil man einmal den Ball, wie gesagt, bei der inhaltlichen Kritik bin ich bei Whipple, das war nicht sein bestes Play, aber wie kommt man auf die Idee, dann erstmal den Quarterback zu bestrafen, indem man ihn rausnimmt, einen total kalten Backup reinzuwerfen, der, wie gesagt, war auch das einzige Play, nach dem Play war dann wieder Casey Thompson drin. Oh, Junge, Leute, wirklich, ein bisschen mit Augenmaß vielleicht solche Nummern bringen. Aber immerhin, Ich kann das positiv über jetzt kriege ich schon den Satz nicht hin, weil ich so begeistert und enthusiastisch bin. Ich kann was Positives über die Huskers Special Teams berichten. Denn sie haben in der Tat wirklich einen Punt geblockt und den auch sofort zum Touchdown zurückgetragen. Ich saß etwas mit offenem Mund und noch offeneren Augen vor dem Fernseher und dachte irgendwie...
Das ist nicht mehr mein Nebraska.
Nee, ich habe erst gedacht, hat mir irgendwer Substanzen untergemischt oder so. Das kann ja nicht sein. Nee, war insgesamt war ein Spiel, was man noch viel, viel eher hätte eigentlich klar ziehen müssen. War deutlich, waren überlegen, haben in der zweiten Halbzeit in der Defense nichts mehr zugelassen und haben halt mit Trey Palmer, dem Receiver, den sie von LSU oder den Mickey Joseph von LSU mitgebracht hat, einen echten Game Changer. Den muss man viel häufiger einsetzen. Den muss man für alles Mögliche einsetzen, weil der als Returner mit seinem Speed bei tiefen Pässen, aber eben auch als echter Receiver underneath eine Riesengefahr ist. Ich wundere mich wirklich, wie man mit solchen Spielern in der Offense, die man gerade hat, auch Anthony Grant, der JUCO Transfer Running Back, ist richtig, richtig gut, wie man da in einigen Spielen so zahnlos auftrat. Aber vielleicht sollte ich mich das einfach nicht mehr fragen.
Gut, dann eine Frage.
Jetzt geht's ganz kurz. Jetzt geht's natürlich darum, ganz oben anzugreifen. Ne? Ist ja klar.
Natürlich. Über das Big Ten Championship Game in die Playoffs.
New Year's Six Bowl muss drin sein, ganz klar.
Mindestens. Also Rose Bowl oder Bust, ne?
Ich sag nichts mehr.
Gut. Wenn wir schon hier über Coaches sprechen, wie wahrscheinlich seht ihr es an, Christian, fangen wir vielleicht mal bei dir an, dass wir in naher Zukunft hier über einen neuen Headcoach bei Auburn sprechen?
Es könnte halt ein sehr, sehr langer Running Gag werden. Ne? Ja, das heißt Running Gag, das ist halt... Es gab in der letzten Saison diese Vorwürfe, dann hat Harsin seinen Job gerettet und ich glaube halt auch, dass das Thema Recruiting da halt auch eine Rolle gespielt hat, weil er einfach nicht gut rekrutiert hat und der Talent Gap halt größer geworden ist. Und jetzt hat man eigentlich einen guten Saisonstart, relativ guten Saisonstart hingelegt. Das war jetzt nicht so katastrophal. Ich finde, Auburn ist eine klassische Mannschaft, die definitiv Stolpersteinpotenzial liefert. Also vielleicht nicht zwingend für die allergrößten.
Wenn ich da mal einwerfen darf, also gegen Penn State ist man verprügelt worden, gegen Missouri gewinnt man, ich weiß nicht, ob das noch unter glücklich fällt oder Missouri einfach zu dumm war, und gegen LSU verbläst man 17 Punkte Vorsprung.
Also hier ist das Ding. Die nächsten vier Spiele. At Georgia, at Ole Miss versus Arkansas, at Mississippi State. Versus Texas A&M wäre das fünfte Spiel. 1-4, vielleicht sogar 2-3. Und ich glaube, das reicht, oder Jan? Im Wechsel. Spätestens am Ende des Jahres. Wenn du Alabama schlägst.
Ich glaube, der ist eh weg.
Okay.
Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, außer die gewinnen jetzt alles, aber es ist unwahrscheinlich. Weil ich glaube, das hat nicht nur, also auch letzte Saison hat es nicht nur was mit sportlich zu tun. Denn sonst gibst du jemandem mehr Zeit. Auburn ist offensichtlich eine sehr ungeduldige Fanbase, weil man sich irgendwie als eigentlich ebenbürtig mit Alabama sieht, oder ich habe keine Ahnung, was da in den Köpfen vorgeht, weil letztlich gibt es da wenig Anhaltspunkte, dass man das so tun könnte, aber man hat irgendwie einen Anspruch, der mit der Realität nicht vereinbar ist. Ich hatte das schon bei den Lead-Bloggers, als Thomas mir die Frage stellt, beantwortet. Ich bin relativ sicher, dass es sich nur um Wochen handeln kann, bis Harsin weg ist. Also weil die Saison ist ja auch vorher das Spiel gegen San Jose State, da gewinnen sie mit Glück knapp gegen den Mid-Major. Die nächsten Wochen sind die Wochen der Wahrheit und im Normalfall sollte es dann auch soweit sein. Ich glaube, beide sind vielleicht froh, wenn man eben diese Ehe, die gefühlt nie so richtig gepasst hat, beendet. Ich glaube, dass Harsin ein guter Coach ist. Ich glaube, vielleicht passt er nicht so recht in den Süden. Da hat er auch wenig Ties. Das war einfach von Anfang an ein bisschen fremd für beide Parteien vielleicht. Und nun, wird. Also ich bin bei Auburn relativ sicher, dass die halt sich einen Coach suchen werden, wer auch immer es sein wird, der eben den Süden kennt und nicht wieder jemanden holen, der irgendwo ganz anders herkommt oder zumindest da schon mal Erfahrung hatte. Und Parson wird, denke ich, auch relativ weich fallen und zumindest einen guten Mid-Major-Job angeboten. Er hat ja gezeigt, dass er bei, also er hat ja einfach lange bei Boise State nicht nur einfach von Chris Peterson profitiert oder so, sondern der hat da lange was Eigenes aufgebaut und auch sehr erfolgreich aufgebaut. Das ist kein schlechter Coach. Nur das passt halt einfach gerade nicht.
Gut, dann Pause und Picking.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen voraus auf Woche 5 und in der Nacht von Freitag auf Samstag, Christian, erwartet uns der Kracher Rutgers gegen Nebraska, Nebraska mit 3.
Es spielt keine Rolle, wie ich picke, weil manchmal habe ich recht, manchmal habe ich nicht recht. Schwierig. Ja, komm, Rutgers gewinnt das mit 5 und ich hoffe, dass ich falsch liege.
Dann hat Indiana Michigan zu Gast. Wir sind am Samstag um 18 Uhr, Jan, und Michigan ist Favorit mit 22.
Ich bin bei solchen hohen Dingern normalerweise vorsichtig, aber was ich von beiden Teams gesehen habe, würde ich sagen, Michigan nimmt das deutlicher.
Okay, dann die 4-0 Tennessee Volunteers, Christian, sind um 18 Uhr zu Gast bei den LSU Tigers, die bisher nur dieses Freakspiel gegen FSU verloren haben. Wir erinnern uns an das Ende. Tennessee Favorit mit 3.
Es ist fast interessant, dass Tennessee der Favorit ist. Also sie sind für mich auch die bessere Football-Mannschaft. Nee, ich gehe hier mit Baton Rouge. Ich glaube, dass die Home Crowd dann den Unterschied macht. Und LSU mit auslaufender Uhr mit einem Field Goal gewinnt.
Jan, für dich LSU bisher der Verkehrsunfall, den du befürchtet hast?
Nee, würde ich so nicht sagen. Ich würde hier zwar mit den Vols gehen, aber ich find, im ersten Jahr, egal wie groß das Programm ist, würde ich jetzt die Maßstäbe nicht zu hoch anlegen. Von daher, nee, ich hatte mir das anders vorgestellt. Der Anfang war natürlich wirklich sehr vielversprechend.
Dieses Spiel ging ein bisschen klar. Gut, dann Jan, Kansas hat TCU zu Gast und TCU, also Nummer 19 Kansas gegen Nummer 17 TCU und TCU ist Favorit mit 7.
Oh, 7 ist viel, finde ich. Also Kansas hat natürlich jetzt gegen Iowa State einen ziemlichen Struggle-Win hingelegt.
Ein souveränes 14-11?
Genau, wo ich die Defense, die ziemlich die Offense, die ja sonst mit Daniels, dem Quarterback, die ja sonst relativ dominant war, die plötzlich doch ziemlich am Boden war, hat die Defense mal sie rausgeholt. Nee, also 7 ist mir zu hoch. Ich kann mir vorstellen, dass TCU das gewinnt. Ich muss mich ja nicht entscheiden, ob TCU das gewinnt oder Kansas, wenn ich sage, es sind weniger als 7.
Gut, dann hat Mississippi State Christian Arkansas zu Gast, auch um 18 Uhr. Und Mississippi State ist Favorit mit 8.
Nein. Es ist so, der Texas A&M ist vielleicht doch nicht so gut, wie alle denken, Effekt. Arkansas outright. Mit, weiß ich nicht, 3-5.
Okay, also du, okay. Also Christian nimmt bei Leach lieber die Hochzeittipps als das Coaching, gut. Dann, hast du mitbekommen, dieses Interview, ja?
Ich kenne ein sehr altes Interview von Mike Leach.
Nee, diese Woche gab es ein neues mit einer Reporterin, die heiraten will, und da hat er dem Ehemann Tipps gegeben. Oklahoma gegen Texas, Red River, Jan, Texas mit 7. Wie gesagt, erstmals unranked Duell seit 98.
Texas hat Bijan Robinson, Roshan Johnson, zumindest nominell sehr, sehr gutes Run-Game, auch wenn die O-Line vielleicht noch nicht ganz so passt, aber muss mit Texas gehen hier.
Also Bijan Robinson 300 Yards und okay.
Naja, also ich meine ganz im Ernst, man sollte sich die letzten beiden Spiele als Anschauungsunterricht, ist natürlich einfacher, wenn man Running Quarterback hat. Das hat Texas mit Hudson Card jetzt nicht. Naja, sollte man vielleicht Wildcat spielen.
Oh je. Dann auch um 18 Uhr, Christian. Maryland 4-1 hat Purdue 3-2 zu Gast. Maryland mit 3.
Das wäre jetzt so der Moment, wo ich eine Münze werfen würde.
Das tut Vegas indirekt auch.
Zu Red River sei nur zu sagen, sind beide Red River unranked, dann statt SEC doch lieber in die Sunbelt.
Direkt FCS.
Naja, Purdue mit dem Touchdown. Die sind, glaube ich, ein bisschen besser.
Gut. Georgia gegen Auburn. Jan, Georgia mit 30.
Ah, klar, dass er kommt.
Ich hatte mit viel gerechnet, aber nicht mit so viel. Finde ich ziemlich gut. 30 nehme ich nicht ganz mit. Also 4 Touchdowns kann ich mir vorstellen. Aber ein paar Punkte, naja, eigentlich nicht. Aber ach komm, ich nehme die Punkte. Nee, wie heißt es? Nee, ich nehme nicht die Punkte. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Weniger als 30.
Gut. Dann nimmst du die Punkte.
Dann nehme ich die Punkte.
Oklahoma State gegen Texas Tech, ja? Ja, Jan?
Ich bin müde. Wir haben jetzt doch eine ziemlich lange Aufnahmesession gemacht. Bei mir ist Ende Gelände, aber ich werde noch die letzten Tipps abgeben.
Christian, Oklahoma State gegen Texas Tech. Oklahoma State mit 9,5.
Texas Tech ist auch so eine Mannschaft, wo ich mir denke, ich weiß nicht wirklich, wer die sind. Gib mir Oklahoma State mit 10.
Wir sind übrigens um 21.30 Uhr dort angekommen. Um 21.30 Uhr dort finden wir auch ein Pac-12-Duell, Jan, zwischen UCLA, der 18, und Utah, der 11. Utah mit 4,5.
Utah mit mehr als 4,5. Sorry, aber den Utes traue ich ein bisschen mehr als den Bruins.
Dann, Christian, der souveräne Tabellenführer der Big Ten West, Northwestern, gegen den, ich glaube, Tabellenletzten Wisconsin, und Wisconsin ist Favorit mit 10.
Zu Recht.
Ja. Ja. Also was musst du mehr über diese Big Ten West wissen als diesen Spread? Keine Ahnung. So Teams und Coachingwechsel sind immer gefährlich, deswegen Wisconsin mit 3 Touchdowns.
Gut, dann Pittsburgh gegen Virginia Tech in der ACC, nach dem Upset gegen Georgia Tech, Pittsburgh, Favorit mit 14,5 gegen Virginia Tech, Jan.
Ich nehme lieber die Punkte. 14,5 ist ein bisschen viel.
Du bist übrigens wieder sehr leise. Michigan State gegen Ohio State, Christian, Ohio State mit 26,5.
Was? Doch ein Spread, der wehtut, ne? Ich glaube halt wirklich, dass Ohio State Receiver zu viel. Michigan State und Ohio State mit was ist das Spread?
26,5.
Ja, Ohio State mit mindestens 30, eher 31.
Gut, dann Vanderbilt hat die 5-0 Ole Miss Rebels zu Gast. Jan, Ole Miss Favorit mit 18.
Das erscheint mir fast zu knapp, oder? Ich meine, Ole Miss hat jetzt noch nicht die Offense der letzten Jahre, aber ich gehe mit mehr als 18.
Dann Pac-12, Arizona State gegen Washington. Washington mit 14, Christian?
Ja, gehe ich mit Washington und mit 14 bis 17 Punkten.
Dann Boston College gegen Clemson, Jan. Clemson mit 20,5.
Das ist viel. Ich nehme Clemson und ich nehme Clemson deutlich, aber ich nehme sie mit weniger als 20.
Christian, USC gegen Washington State. USC zu Hause mit 13.
Ja, das ist zu viel. Trap Game. Ich glaube, das wird ein Fight bis ins vierte Quarter. USC gewinnt am Ende mit 10, aber nicht schlecht. Ich täusche mich gerade komplett, aber ich habe Washington State als ziemlich akzeptables Footballteam in Erinnerung. Würde mich täuschen.
Täusch dich nicht, die haben bisher ganz
eigentlich ganz gut abgeliefert. Ja. Von daher, ich glaube, die halten Snapper.
Dann Kentucky gegen South Carolina. Kentucky mit 10,5, Jan.
Ist viel.
Würde ich nach der Niederlage aber mitgehen. Kentucky hat Wut im Bauch. Chris Rodriguez ist zurück. Will Levis wird zeigen wollen, dass er die Defense auseinanderpflücken kann. Ich gehe mit mehr als 10,5.
Christian, Notre Dame gegen BYU. Notre Dame mit 3,5.
BYU hat halt schon ein paar echte Playmaker. Ja, ich glaube, BYU wins das Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es gewinnen, weil ich irgendwie so gar kein Vertrauen in Notre Dames Passing Game habe. Deswegen BYU outright. Ich sag's nicht gerne, aber das wohl ist.
Dann Iowa State gegen Kansas State. Jan, Kansas State auswärts mit 2.
Go Adrian Martinez.
Okay. Dann Christian, Illinois gegen Iowa. Illinois mit 3,5. Das ist der Spread, nicht das Over-Under.
Schade, dass ich da nicht einfach den Push nehmen kann. Es ist ein Ein-Punkt-Spiel. Deswegen Iowa covert, aber Illinois gewinnt mit einem Punkt, so 10-9 oder so.
Gottes Willen. Alabama gegen Texas A&M. Jan, Alabama mit 24.
Naja, Texas A&M hat ja letztes Jahr dieses Spiel gewonnen. Dieses Jahr wird es nicht passieren. 24. Naja, ich würde jetzt das ein bisschen davon abhängig machen, ob Bryce Young spielt oder nicht. Aber wenn er nicht spielt, na gut, Texas A&M. Ach, ich gehe einfach mit Alabama. Komm, wir wollen einfach diese Jimbo Fisher Nummer noch ein paar Wochen mehr haben.
Wirklich so. Ja, sehe ich auch so.
Und genau, und den Check über 85 Millionen Dollar schreiben sie so oder so, also den können sie auch in 3 Wochen schreiben. Christian, Arizona gegen Oregon. Oregon auswärts mit 13.
Ach, vertraue ich dir Oregon da so viel zu... Ja, Oregon mit mehr als 13. Nicht viel mehr, aber mehr.
Gut, dann Boise State gegen Fresno State. Jan, Boise State hat sich im Laufe der Saison gegen UTEP hingelegt. Fresno State letzte Woche gegen UConn, also fantastische Ausgangsposition. Boise State mit 7,5.
Ja, bei Boise State hat Hank Beck mal irgendwie gesagt, er geht jetzt doch lieber ins Transferportal. Dann hat er noch 2 Jahre Eligibility. Bei Fresno State hat Jake Haner aber verletzt. Also ich weiß nicht, ob der jetzt wiederkommt. Das würde das ganze Pendel doch sehr für Fresno State ausschlagen lassen. Was hast du gesagt? Boise State mit 7,5?
Jo.
Nee, ich, wie gesagt, bin jetzt gerade uninformiert, ob der zurückkommt, weil wenn, dann gehe ich mit Fresno State outright. Gut, ansonsten würde ich das Spiel einfach weglegen.
Und Pac-12, Christian, Stanford gegen Oregon State mit 7.
So ein Spread, den man vor ein paar Jahren auch nicht gesehen hätte. Nee, Stanford gewinnt. Ich respektiere klar, was Oregon State macht. Die sind echt stabil. Aber irgendwie kann ja auch nicht... Also so dumme Begründung. Von daher Vorsicht mit meinen Tipps zu dieser unchristlichen Zeit, zu der wir gerade aufnehmen. Aber es kann ja nicht wie ein Schlitten einfach immer weiter abwärts gehen für Stanford.
Wie sie beide weinen, weil es kurz nach 12 ist. Neulich habe ich einen Podcast mit euch um 4 Uhr morgens aufgenommen. Was soll ich denn sagen? Nachdem ich 3 Stunden geschlafen hatte.
Die müssen die ganze Zeit sabbeln.
Musste ich bei dem Podcast zur GFL auch. Also, nun. Auf jeden Fall. Das. Für die College Quarterbacks. College Football. Woche 5. Bis nächste Woche werden wir sehen, wer seinen Headcoach entlässt, wer sich ein neues Mikro kauft. Wink an den Herrn Wegwert. Und das war's für uns für diese Woche. Mayweather Sport gibt's natürlich in der Big Show am Donnerstag bei Sportradio 360. Viel Spaß mit Football am Wochenende. Es gibt auch noch diesen German Bowl um 18 Uhr zwischen Potsdam und Schwäbisch Hall. Da können wir aber nicht sagen, wo der übertragen wird. Von daher einfach mal gucken, ob sie irgendwas finden. Und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show. Jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.